Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
In der Kürze liegt die rote Todesstraße. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei Genregeschehen. Es ist Folge 189 und wie immer begrüße ich meine beiden sehr geschätzten Kollegen, André Hecker.
Moin.
Und Tino Hahn.
Hallo. Wann sich das wohl mal ausgenutzt hat, damit ich mir mal einen neuen Trademark zulegen kann.
Wann das mal ausgezehrt ist, aber ich habe das Gefühl nie.
Ja, ihr lacht ja auch immer wieder.
Ja, weil es klingt dann tatsächlich immer noch so eine Nuance, bitte töte mich.
Ja, es hat diese verzweifelte Knörrigkeit in deiner Stimme. Das macht es einfach besonders.
Ja, aber warum ich dieses bitte tötet mich in der Stimme habe, erfahrt ihr ja im Laufe der Folge.
Erfahrt ihr Folge 200.
Ja, stimmt, da beantworte ich dies, das als Frage. So lange halte ich noch durch.
Ja, aber erinnert
können
euch
auch,
dann.
Können wir ja auch schon mal sagen, fiel mir nämlich gerade auch eben ein. Wir haben ja demnächst mal wieder Jubiläum.
Ja, absolut.
Ihr könnt uns auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, da auch schon mal wieder, da machen wir bestimmt wieder eine Q&A-Runde. Wenn ihr also irgendwelche aktuellen Fragen habt oder generell irgendwelche Fragen habt, die könnt ihr also auf jeden Fall dafür auch schon mal einschicken. Mhm. Entweder info@genre-geschehen.de oder natürlich Social, Discord und so weiter. Aber da können wir schon mal ein bisschen sammeln tatsächlich.
Ja.
Ja, und gesammelt haben wir auch diesmal wieder ein paar Filme.
Oh ja.
Mit, mehr oder weniger Widerstand. Sagen wir es mal so.
ich sag mal so. Manchmal wünschte ich mir, ihr könntet unsere WhatsApp-Chats mit verfolgen, dann würdet ihr mal den Struggle mitkriegen, der hier hinter den Kulissen waltet.
Ja.
da werden die Lebenspartnerinnen gefragt, welche Filme geguckt werden sollen, damit die am Ende der Woche irgendwie einen Fahrplan haben.
Das ist schon, da wird 2,5 Stunden.
Moment. Ich will hier nur einmal kurz zu Protokoll geben. Ich habe beide Filme gesehen, ja. Ich habe beide Filme gesehen und ich habe nur halt an einem Abend meine Frau entscheiden lassen und dementsprechend noch mehr Elend ertragen müssen als zuvor.
Als nötig.
Meine Highlights sind immer, wenn wir 2,5 Stunden diskutieren, ob wir wirklich diesen 80-minütigen Film gucken sollten.
Ja, und diese Diskussion würde ich gerne hier heute und fortführen.
Ja, dazu kommen wir ja in geschätzt 45 Minuten.
Ja, ich sag's an, das wird die kürzeste Folge aller Zeiten hier.
Ja, das könnte diesmal wirklich sein.
Ja, so, denn wir haben nämlich einen Kurzfilm erstmal zu besprechen, der jetzt gerade auf YouTube erschienen ist. Er heißt Sweet Revenge und ist eine Art, ja, wie sagt man, Fanprojekt, ne? Deswegen darf der Film ja so sein.
Nee, das ist offizielles Reboot-Ding. Das ist kein Fanprojekt.
Das gehört zum neuen Jason Universe, was jetzt aufgebaut werden soll.
Ja, das macht es umso schlimmer.
Mit Serien.
Also das ist, okay.
Ja. Das hat offizielle Lizenz, ja.
Also okay, es geht um den Kurzfilm Sweet Revenge bei YouTube. Und dessen Handlung ist schnell erklärt. Eine Gruppe von Freunden, die in den Cabins at Crystal Lake übernachtet, wird von einem maskierten Mörder verfolgt.
Punkt. Ja, und Crystal Lake gibt euch ja vielleicht schon einen kleinen Hinweis drauf, welcher Killer hier wohl gemeint sein könnte. Der hier ja in einem Reboot gezeigt wird. Also das ist ja das neue Jason-Design, das trotzdem von Craig Nicotero designt wurde.
Ja.
Aber eins der vielen Probleme, die da in diesen 15 Minuten auftauchen, das sieht halt einfach aus wie ein Dude an Halloween mit einer Jason-Maske.
Also, okay, weil das habe ich mich halt auch gefragt, weil so, also ich will jetzt nicht den Machern irgendwie abstreiten oder abstreitig machen, dass sie sich irgendwelche, also dass sie sich keine Mühe gegeben haben.
Du willst ihn abstreiten?
Nein. Also, was ich sagen möchte ist, die haben sich ja schon Mühe gegeben. Also die Splitter-Effekte und so weiter sind ja schon teilweise echt in Ordnung und hochwertig und gut. So. Aber bei dem Jason habe ich auch gedacht, der sieht ein bisschen zu clean aus.
Ja, und so also mickrig.
Clean und mickrig, genau. Ich finde, am Ende gibt es so eine Totale, wo er dann auf dieser Straße steht, wo ich mir dachte, Alter, was habt ihr da denn von einem 1,70-Mann irgendwie eine zu große Maske angezogen? Das sieht ja aus wie so ein Dummy-Head.
Ja, und dann gibt es halt wieder also diese
haben sie halt keinen, wo ich mir dachte, habt ihr keinen Darsteller gefunden, der mal kurz irgendwie 2 Meter bulky sein kann?
Ja, eben. Und also wie viel wird Kane Hodder inzwischen verlangen?
500 $
am Tag, also eine Kostenfrage kann das alles ja nicht sein, weil die ganze Sache ist ja auch von so einem Alkoholhersteller gesponsert, was es irgendwie auch funny gleichzeitig macht, weil der ja nicht mal wirklich gefeatured wird in dem Kurzfilm an sich, also da scheinen Leute an den richtigen Stellen oder mit den richtigen Geldtöpfen einfach an den Erfolg von sowas zu glauben, aber die reinen Zahlen, also ist vor 2 Wochen rausgekommen, 210.000 Aufrufe, dieses Jason-Universe hat 21.600 Abonnenten. Es wirkt jetzt nicht so, als ob hier irgendjemand auf einen Jason-Reboot gewartet hätte. Ich glaube, das haben sich alle Beteiligten halt anders vorgestellt.
Sie haben es halt auch wirklich nicht genug durchgepusht irgendwie. Also ich habe auch mit vielen, also wir haben es auf dem Discord natürlich bei uns auch gescherzt, so in der Bubble, ja. Aber ich habe jetzt auch keine große Offensive gesehen. Also da habe ich öfter News über die Jason-Serie gesehen, die Crystal Lake-Serie, die noch lang, noch nicht lang, aber die noch ein bisschen hin ist, als irgendwas über den Sweet Revenge. Der war wirklich nur auf den typischen so Bloody Disgusting und so, aber den habe ich nicht auf so Major-Filmseiten auch wahrgenommen.
Ich glaube, ja, und ich finde es alles konfus gemacht irgendwie. Also wenn es nicht wirklich so ein offizieller Versuch wäre, würde ich halt denken, für ein Fanprojekt okay. Alle haben sich Mühe gegeben.
Siehe Daniels Einschätzung.
Ja, ja. Das war ja eigentlich schon Besprechung
weil,
des Films.
Weil so wirkt's, ja.
Ja, und ich meine, die erste Szene ist halt schon wie ein Auto durch den Wald fährt. Dann kommen sie an dieser Hütte an. Dann sagt so ein 50-jähriger Mann zu den 40-jährigen Darstellern, Kids have fun, you kids have fun. Es fühlt sich alles so strange an.
Wobei ich das lustig finde, weil sie da ja wieder den Doom Prophet natürlich trotzdem drin haben.
Ja, ja, sie haben ja alles drin. Das ist halt ein 2-Stunden-Film in 15 Minuten.
Der auch ja später mit diesem Fernglas da auf die eine am Steg so stalkt und spannt.
Ja, und er schafft es auch mit dem Fernglas zu spannen, obwohl er beide Augen auf hat mit so einem Ein-Augen-Fernglas.
Ja, und sie sitzt ja einfach nur so im Bikini. Und dann zieht sie sich ja ihr Hemd wieder an, so ein bisschen, weil es halt windig wird. Und dann sagt er nur so, also Show's over. Was für eine Show. Sie saß da, hat einfach ein Buch gelesen, du fucking
Spiel. Also ich weiß nicht, ob das ein bisschen satirisch sein soll, weil ihr Freund ja vorher auch
schon,
so. Der Freund dann ja auch so, ich habe doch gar keine Schwimmklamotten. Und sie so, wer redet denn von Schwimmklamotten? Und er so, uiuiuiuiui.
Ja, so, ich meine, das sind seit Jahren. So Schnitt, sie sitzt da im Hemd.
Ja. Und hat diesen Apfelkrotzen noch neben sich stehen, weil vorher kriegt sie von diesem Doom Prophet auch noch einen Apfel, den sie dann irgendwie abfrisst und dann total braun schon neben sich auf den Steg stellt. Also es ist alles so.
Ja, vielleicht hat sie den da am Steg gegessen und wir sollten anhand des Apfelkrotzes schon merken, dass sie eine Zeit lang da sitzt.
Ja, wahrscheinlich. Oder halt auch schon ein Foreshadowing, was mit ihr später noch passieren wird.
Aber, und das ist jetzt das Ding. Das habe ich nicht so ganz verstanden, diesen Schnitt, den er da, Herr Nelson, den er da macht. Also, sie fährt ja dann, warum auch immer, mit dem Kanu auf den See raus.
Ja, ganz alleine auch. Also, der Freund ist auch dann scheißegal wieder.
Okay, sie fährt auf den See raus, ja?
Ja.
Und dann passiert etwas, was wir schon aus dem ersten Film kennen, aus dem allerersten Freitag der 13. so, ja? Und dann ist plötzlich Nacht. Und sie kommt.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, ich glaube halt, dass sie einfach in dem See so zombified wurde, weil dass sie einfach nur sich losgekämpft hat, da sprechen auch ja ihre Augenringe schon dagegen, die sie dann hat. Also sie sieht ja einfach aus wie ein Waschbärmensch dann.
Ja, genau, sie sieht aus wie eine Wasserleiche, oder beziehungsweise.
Ja, ich glaube, sie soll auch eine Wasserleiche sein, weil bei einem Kurzfilm kann man ja auch nicht so viel spoilern. Deswegen überlebt sie ja auch diese eine Attacke und ich glaube halt einfach, es wird halt mit Bride of Jason weitergehen.
Das glaube ich halt auch, dass das so ein Anfang ist von jetzt, es gibt halt noch eine Person, die jetzt durch den See unsterblich geworden ist.
Ja, und ich habe schon am Ende befürchtet, dass das Letzte, was man so aus dem Off hört, nur so, Daddy, oder so, dass dann auf einmal Jasons Tochter ist.
Dass sie so Hand in Hand weggehen oder so.
Ja, irgend so was Affiges, also so was schon ganz funny gewesen wäre, was aber natürlich dem Franchise noch jegliche Strahlkraft oder
Überzeugungskraft drauf. Das wird seine Halbschwester sein.
die das kann natürlich auch sein.
Jasons Mom bei irgendeinem Ausflug in St. Louis mal bekommen hat, weil sie einmal irgendwie unvorsichtig war und zu viel Alkohol getrunken hat oder sonst irgendwas. Und dann kam ein fieser Priester vorbei, der hat sie vergewaltigt und dadurch kam dieses uneheliche Kind, was sie dann auch wahrscheinlich in St. Louis gelassen hat oder wo auch immer diese Hauptdarstellerin jetzt behauptet herzukommen.
Ja.
Ja, also sowas könnte ich mir vorstellen.
Ja, stimmt, sowas kann es irgendwie sein.
Und das, ich muss mal sagen, das haben wir mit Halloween und all so ein Kram auch schon alles durchexerziert. So,
ja, ne? Nightmare doch auch mit dem
Asylum. Ja, Nightmare auch.
Und also ich fände es dann aber schon irgendwie wieder nett an die alten Zeiten angelehnt, weil den Nonsens hatten wir früher halt auch und den haben wir auch bedingungslos, naja, den haben wir bedingungslos geschluckt so, ja. Also wir haben ja alles gefressen. Was soll's, ich weiß nicht, das macht's jetzt auch nicht irgendwie so wirklich viel schlimmer. Eher fand ich, dass es halt so, also wenn das jetzt der Auftakt für eine neue Jason überhaupt Geschichte sein soll, das hatte für mich zu wenig Power auf die 15 Minuten.
Ja. Ja, Jason hat halt keine Durchschlagkraft oder so. Also er wirft halt einmal jemanden durch eine Scheibe. Dann irgendwie, hier, ich habe auch den Motor von dem Boot wieder auf Vordermann gebracht, wo man sich auch denkt, ja, ach Mann, ey, dieses Augenzwinkernde immer, ach, mit dem Schiffsmotor passiert bestimmt noch was. Das finde ich auch
wobei noch alles. Wobei der Kill natürlich saftig war.
Ja, ja, also das ist alles nice irgendwie, aber auch dann Leichen auf der Wäscheleine aufhängen. Also
ja, das war ein bisschen wie bei Halloween Kills. Ja. Also dieses Leichen, exorbitant Leichen drapieren, das war ja auch eigentlich nie so deren Ding. Das ist ja, das wirkte wieder fast wie Art the Clown oder so.
Ja, ja, aber es gab ja mal einen, ich glaube, das ist dieser 3D-Freitag der 13., wo auch eine Viertelstunde einfach nur Leichen entdeckt werden nochmal, weil es ja auch super effizientes Storytelling einfach ist. Weil die Leichenteile hast du ja eh schon, dann kannst du ja auch 2-3 Mal irgendwie als kleinen Jumpscare oder so irgendwo nochmal hinstreuen, was das Wort ist.
Ja, bis auf halt quasi alles, was dann nach dem durch die Scheibe werfen passiert. Da gibt's dann zumindest zur aktive Jason-Action. Aber bis dahin hast du ja nur Leichenfunde. Genau, da siehst du ja keinen Kill selbst. Ja.
Das fand ich ein bisschen schade. So, ja, ich meine, da hat's ja der Erste geschafft, irgendwie ohne Jason zu zeigen, trotzdem eine Menge mehr Kills zu präsentieren.
Genau, hättest ja wieder so POV-Kills machen können. Musst ja nicht mal Jason zeigen am Anfang. Ja.
Deswegen, also es reicht ja wirklich so einfach zu zeigen, wie man Kopf irgendwo gegenhaut, ohne zu sehen, was passiert. Und dann wird's halt gefunden. Also es ist so, es wird wirklich nicht effektiv erzählt. Dann gibt's auch diese komische Er-geht-fremd-Sache, wo sie irgendwie, sie wird von Jason verfolgt, hat Leichen gefunden. Dann sieht sie, dass ihr Freund mit irgendeiner anderen rummacht. Und dann erkennt sie nicht mal die Jason-Spiegelung in der Scheibe, weil sie das viel mehr fertig macht, als dass sie von einem Psychokiller gejagt wird. Was doch auch wieder so die Wirkung von Jason als Figur komplett reduziert. Also ich check irgendwie nicht, wie man sich dramaturgisch für sowas entscheiden kann, dass, oh, mein Freund geht fremd, ist schlimmer als der Machetenkiller. Also gerade in so einer akuten Stresssituation auch noch.
Ja, und dann kommt sie dann natürlich am Ende, wenn sie dann natürlich der Fahrerin sie selbst dann noch reine Haare.
Ja, ja, aber auch zu dem Zeitpunkt ist ja auch schon diese Zombie-Frau. Also da wirkt ja auch so, als ob das so ein bisschen länger noch braucht, um sich so durchzusetzen, weil dass sie quasi auch zu so einer untoten Leiche wird, dann aber trotzdem noch drunter leidet, dass ihr Freund fremd geht, das finde ich auch irgendwie so wack.
Auch Wasserleichen haben Gefühle.
Ja, so heißt er dann auf Deutsch. Ich verstehe auch den Sweet Revenge-Titel nicht. Also was ist hier süß, was ist hier Rache?
Naja, die Rache ist, also meiner Ansicht nach habe ich jetzt die Rache oder den Titel habe ich jetzt nur anhand dieser letzten Szenen gelesen, so. Dass sie.
Ja, wahrscheinlich, oder weil dieser Doom Prophet sagt doch auch, ja, oh, hier war irgendwie Revenge, Betrayal und Murder. Was ist denn Betrayal gewesen in diesem ganzen Jason-Universe? Ich bin nicht so tief in der Lore drin, aber wo war da jemals Betrug oder Verrat?
Naja, ja, die Aufsichtspflicht halt wieder die Nummer irgendwie.
Ach, genau. Okay, also
es und das wurde ja so ein bisschen auch, also es sollte ja so ein bisschen vertuscht werden, ne? Also es wurde ja immer am Anfang heißt es ja, der ist da ertrunken und so weiter. Mhm. Und dass das quasi aufgrund des Versagens des Camp-Personals ist, das kommt ja erst so ein bisschen später raus,
wenn ich das
richtig in Erinnerung habe. Ich hoffe es.
Ja, okay, ja, also das kann sein, das habe ich nicht mehr so auf dem Schirm.
Nee, klar, die wollten das unter den Teppich kehren, so dass das niemand schuld ist,
Wie er dem Typen halt auch einen Apfel in den Mund steckt, geht's noch härter. Was ist das? Das ist alles so.
Alles was witzig so war, weil der Kiefer war ja dann viel weiter ausgerenkt, also ist das
ja, witzig. Okay.
Aber den Doom Prophet, muss ich sagen, das fand ich den besten Darsteller.
Ja, der hat mich ein bisschen an den erinnert, der auch bei Cabin in the Woods, über den sich dann lustig machen dann noch, der auch so zu sehr Doom Prophet ist, aber das als Rolle halt super gut verkörpert, weil das war schon,
ja, stimmt.
Das war schon nice. Also schauspielerisch war das eher alles über Fan-Film-Niveau, finde ich. Zwar jetzt auch nicht richtig geil, aber man hat erkannt, okay, hier sind Leute, die haben zumindest schon mal Schauspielunterricht gehabt.
Ja, also auf jeden Fall.
Deswegen. Also das reicht nicht, also ich brauche da keinen Reboot, ich will das nicht 90 Minuten sehen. Ich finde es auch einerseits bewundernswert, dass hier so gar nichts Neues probiert wird, mit der einen Unterschied, dass man noch eine neue Figur reinbringen will, aber das hat der Terrifier auch gemacht mit dem Mädchen. Also es ist auch schwierig, in diesem relativ ausgesetzten Genre was Neues zu machen, aber es zwingt einen ja auch keiner dazu, sich die Lizenz zu kaufen und zu denken, ey, Leute wollen mehr von Crystal Lake sehen.
Also ich sag mal so, ich habe mehr Lust auf den Ego-Perspektive, auf die Ego-Perspektiven-Fortsetzung, als jetzt auf irgendwas, was da kommen mag.
Ja.
Also in A Violent Nature würde ich mir tatsächlich, da freue ich mich auf den nächsten Film, weil ich bin gespannt, was
genau,
ich da
mache. Genau, ja.
So. Und weil da, ja, habe ich halt noch mal Bock oder weiterhin Lust auf diesen Ansatz. Hier den Ansatz, der so oldschool und vielleicht auch adäquat er dann sein mag oder vorlagentreu er sein mag, aber ja, das ist jetzt irgendwie auch nichts, was mich jetzt ja so rein von dem Kernfeature her irgendwie mitgerissen hat. So.
Ja.
Und da frage ich mich dann halt, wenn das wirklich der Kickstart sein soll für ein ganzes Universum, Wer hält denn da die Lizenz? Also warum hat man da nicht noch mehr Geld reingepowert so?
Ja, also diese Jason Universe-Leute, meinem Verständnis nach, haben die Lizenzen. Die haben ja auch diesen irgendeinen Hard Cider ist Sponsor. Also irgend so eine Alkoholmarke hat das gesponsert. Und wahrscheinlich ist da schon die Erklärung dafür, warum es nicht genug Geld gab. Aber ich fürchte halt auch, dass bei sowas eine Kickstarter-Kampagne cleverer gewesen wäre. Wenn die sagen, ey, wir haben hier den Regisseur vom letzten Wrong Turn-Film, dann hätten die über Kickstarter wahrscheinlich mehr oder viel Kohle zusammenbekommen für was richtig Krasses, weil die Fans ja irgendwie die Hoffnung nie aufgeben.
Es sei denn, sie haben den letzten Wrong Turn Film gesehen.
Ja, das stimmt. Aber immerhin ist halt ein richtiger Regisseur da. Also der letzte Wrong Turn Film war halt auch enttäuschend auf mehreren Ebenen. Aber war auch ein Film. Also ich meine, da muss man ja immer schon froh sein, wenn so Fanprojekte kommen, wo man dann sagt, ja okay, das ist ja immerhin, das kann man als Film bezeichnen, was dabei rausgekommen ist.
Und ich fand, er sah schon hier und da auch echt schick aus. Also
ja, eben, deswegen, was du sagst, das ist als Fanfilm, das wäre dann bei dir eher ein Lob gewesen noch, weil für einen Fanfilm sieht das ja echt gut aus. Aber für ein Pitch-Video, das eine der größten Horror-Franchises aller Zeiten wiederbelebt wird, ist das dann nicht genug.
Nee. Ja, genau, also ich habe gerade mal gecheckt, also das ist ja es war ja ewig halt im Limbo, diese wem gehören die Rechte, es gab ja Rechtsstreits und so weiter. Es gibt jetzt quasi diese Horror Inc., so eine neue Firma, unter der sich quasi die Lizenzinhaber zusammengeschlossen haben und die und Victor Miller, der auch der mit zum Schöpferteam gehört, die sind jetzt eben Jason Universe und haben da jetzt eben so eine neue Holding oder so gegründet, kann man es nennen. So, und da ist auch Warner zum Beispiel auch raus. Also Warner hat zwar die Rechte noch an einigen Filmen, aber nicht an der IP. Sondern die IP läuft jetzt eben unter diesem Shareholder-Konglomerat. Und die machen halt damit jetzt irgendwie Filme, Spiele, Serien, alles Mögliche, ja. Und deswegen, ich glaube halt auch, dass da jetzt wahrscheinlich nicht in dieser Holding, da steckt per se nicht viel Geld drin. Die werden halt auch gucken müssen, wo sie dann immer alles herbekommen zum Finanzieren und so weiter.
Ja, und ich bin halt echt erstaunt, wie wenig Aufrufe das Ding hat. Weil jede Webseite hat ja trotzdem drüber berichtet, dass das Teil gibt. Und es gibt ja auch dieser Mad Max-Fanfilm, der aus Deutschland kam, ist halt deutlich hochwertiger und geht auch länger. Aber gleichzeitig hat der ja auch ein bisschen das Problem, dass er aus Deutschland kommt, so nicht so schnell auf US-Webseiten kommt. Der hatte ja schon viel mehr Abrufe nach zwei Wochen als das Teil jetzt, wo man so denkt, wieso hat das keine Millionen Abrufe? Also wieso zieht es nicht? Das müssten noch mehr Leute sehen. Also so eine Art Kurzfilm ist ja immer auch wie eine Art Marktforschung, ob sich das wirklich lohnt. Und ich weiß nicht, also bei gekostet hat das Ding bestimmt eine Viertelmillion, würde ich sagen. Dann haben sie pro Viewer einen Euro ausgegeben. Das erscheint mir nicht, als ob das so eine Shareholder-Konglomerat-Vereinigung besonders befriedigend findet.
Ich glaube, wie gesagt, das hat kaum Marketing bekommen. weil auch kein Geld für da war. Und ich glaube,
ja, eben, aber es müsste sich ja durch Presse rumsprechen,
ja, ja,
über
aber
Fans.
Ich führe nochmal zurück auf den Anfang unseres Gesprächs. Ja. Selbst ja. Daniel dachte, das wäre ein Fanprojekt. Also, ja, ja. Das hat sich einfach nicht rumgesprochen, dass das offiziell ist. Die Leute
haben das meinst du? Ja, das glaube ich auch, dass ich das nicht.
Die Leute haben das noch nicht gecheckt. Und das Ding ist halt, wissen ja die meisten, mein Favorite Slasher-Franchise ist Freitag der 13. Und Jason ist so mein Favorite von den Icon-Killern so.
Mhm.
Aber auf dem Niveau, nee. Also, da muss schon ein bisschen mehr passieren. So, damit das irgendwie nochmal einen neuen Antrieb erfährt. So, ich habe Bock auf die Serie auf jeden Fall. Bin ich gespannt, was sie damit machen werden. Ich bin gespannt, was sie mit dem neuen Game machen werden, wenn es irgendwie mal kommt. Ich hoffe halt auch diesmal nicht wieder so ein ein Asynchron, ne, Dead by Daylight-Kram, sondern was Vernünftiges.
Mhm.
Mal gucken. Also ich habe schon Bock auf das Franchise, aber ich hätte auch mal wieder Bock drauf. Ich meine, der letzte Film vom Reboot war halt Jason X. Mhm. Dann kam das Reboot und ich bin mal gespannt, worauf sie jetzt aufbauen wollen. Machen sie jetzt wieder eine Art
Reboot? Nee, das ist die Third Timeline. Also es
ja,
hat gar
ich weiß,
nichts mit
ich weiß. Ja. Deswegen, ne, also sie werden ja komplett neu aufmachen. Ich hätte lieber eine Fortsetzung gesehen von Jason X, wo er irgendwie auf unsere Earth 2 kracht und jetzt dann halt irgendwie unter neuen Regeln, aber also eine weil es wäre doch ideal. Du kannst eine Mischung machen aus, es ist ein neues Environment, weil es ist nicht unsere Erde, aber gleichzeitig ist es so gesetzt, dass es wirklich komplett abstrus wird. Hättest du auch perfekt dran anknüpfen können. Verstehe ich gar nicht, warum sie nicht einfach die Timeline weitermachen. Ja. Von daher,
aber vielleicht haben sie die Timeline-Rechte nicht oder wer weiß, wie granular sowas dann verhandelt.
Wie gesagt, weil Warner halt in der Holding ja auch nicht drin ist, vielleicht wirklich. Aber das Ding ist halt einfach so, ich hab Bock auf mehr Jason schon lange. Ich hoffe schon lange, dass endlich mal was passiert. Aber also das muss schon da müssen schon noch einige Schippen draufgelegt werden zu dem, was wir jetzt hier in diesem Kurzfilm gesehen haben.
Und ich finde halt auch so viel Potenzial wasted. Also auch so, Jason kriegt ja hier auch die Machete einfach irgendwie. Man sieht so ein bisschen, wie sie sich die da wegnimmt oder so.
Sie holt
sie
sich erst, ja, ja.
Ja, aber dass so Momente nicht ausgeschlachtet werden, dass dann irgendwie Jason die Machete nimmt, die so hochhält, Blut tropft runter, das Seam läuft. Also es ist halt alles so beiläufig erzählt.
Ja,
gar nicht
ja,
so,
das ist,
als ob das geht auch eh nur ums Abgekulte von Jason, aber nichts wird hier abgekultet.
Naja, ja, der Fanservice ist gar nicht drin, den es haben müsste, ja.
Ich habe mich eh irgendwann gefragt, ob sie ihn überhaupt zeigen. Weil er wird ja schon so ein bisschen hinter dem Berg gehalten.
Voll, ja.
Und dann sieht man ja nur diesen Schatten. So, ja. Und ich hatte mich gefragt, ob sie jetzt wirklich den Weg gehen, dass vielleicht aufgrund der Lizenz eben, dass sie ihn halt nicht richtig zeigen, weil sie es halt nicht dürfen oder sonst halt irgendwie zu viel Ärger kriegen. Wobei ich mich halt auch frage, hier, wir haben, und das, jetzt mal das als Vergleich, ne? Wir haben ja noch diesen, also es gab ja hier vor einiger Zeit diesen Hope and Glory Fanfilm zu Mad Max.
Genau, den meinte ich ja.
Ja, also wenn du den mal nimmst so und das jetzt mal entgegensetzt, da muss ich sagen, da haben die es irgendwie ein bisschen geschickter gemacht und mir trotzdem mehr Gefühl von Mad Max gegeben, als es jetzt Sweet Revenge von unbedingt Jason, also von Freitag der 13. schafft so. Ey, ich will nicht sagen, ne, dass ich fand, dass der Kurzfilm hatte schon eine gewisse Atmosphäre, einen gewissen Flair so. Mhm. Aber er war, um es jetzt mal einfach dann so auszudrücken, zu dünn irgendwie, um noch mal so wirklich irgendwie die Euphorie für, ja, ich hab Bock auf das neue Jason-Universum zu schüren bei mir. Zumal jetzt, wenn ich das so alles so mitkriege, fühlt sich das gerade so ein bisschen dann auch an wie die ganze Chucky-Dramödie, sag ich jetzt mal. Um die Filme, um die Serie und so weiter und so fort. Da muss ich auch sagen, dass da diesen Weg, den der diese Franchise oder die Marke geht, das ist nicht so meine.
Ja, aber die Serie ist halt mega gut geworden. Also sie gehen halt weg von Horror und machen jetzt eher so Satire raus, aber das ist halt super hochwertig und gut erzählt.
Bei Chucky? Dann,
ja.
Ja gut, wir wissen ja nicht.
Die Serie ist mega underrated, finde ich.
Also wir wissen ja halt jetzt auch nicht, wie die Crystal Lake Serie wird. Mir geht's nur darum, ich finde bei der Chucky Serie, da gehe ich halt einfach nicht so mit, weil das ist nicht so meine ich finde die Entwicklung, die ist nicht sowas für mich, ohne die Entwicklung an sich irgendwie schlecht reden zu wollen oder so, ne? Also ich will einfach nur sagen, dass
es gibt halt auch eine Entwicklung.
Ja, aber es ist halt nicht so meine Richtung. Ich fand dass das halt alles so ein bisschen an Flair verloren hat, an irgendwie so seine bisherige Atmosphäre, seinen bisherigen Zauber, den hat es jetzt halt einfach nicht mehr so. Und ich finde, jetzt das hier mit Sweet Revenge erinnert mich dann schon eher an den Werdegang von Chucky oder einer Marke wie Chucky, als vielleicht eben Halloween zum Beispiel.
Ja.
Obwohl ich da jetzt auch nicht alles cool finde, aber ich will es einfach nur sagen, das fühlt sich trotzdem anders an.
Ja, finde ich auch, weil Halloween hat sich halt auch eine beschissene Richtung entwickelt, ja. Aber immerhin wurde was probiert. Es funktioniert halt nicht, aber hier, also ich finde auch dieses, dass sie am Anfang dann auch vom Boot geholt wird, genauso wie der erste Teil Ende, das ist schon irgendwie cool, das ist auch so irgend so eine Hommage. Man sieht aber auch, Jason hat hier noch nicht seine Maske auf, irgendwann später sieht man, er hat die Maske auf, wie kann man so einen Moment einfach im Off passieren lassen, in so einem Abgekult oder in so einem erkennbaren, ey, wir wollen hier Fans abholen, die Fans sollen eine Gänsehaut kriegen. André, wie viele Gänsehäute hattest du denn?
Nach innen gekehrte.
Und du hättest auch, wenn die Machete in Zeitlupe irgendwie die Kamera an so einer blutigen Machete langfährt und er setzt sich dann gerade so die Maske auf mit dem Theme, das hätte doch funktioniert.
Ja, und das, apropos Theme, da bin ich halt auch so ein bisschen überfragt, ob die das dürfen wieder. Weil in dem ersten Teaser auf dem Jason Universe Channel bei YouTube, da ist auch so, war so die Maske so, wird so ein bisschen revealed. Die neue, und dann hörst du nämlich nicht dieses typische, prägnant, dieses Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma, sondern hörst du J-J-J, Sin-Sin-Sin. Also sie haben auch diese, ich sag jetzt mal Catchphrase oder dieses iconic Theme auch geändert. Vielleicht haben sie da auch nicht die Rechte dran. Ich weiß es halt nicht, das ist alles so undurchsichtig. Vielleicht dürfen sie manche Sachen wirklich nicht mehr so irgendwie wie früher und so. Ich habe keine Ahnung, das ist alles so weird.
Ja. Und das Lustigste noch, bevor wir zum nächsten Film gehen können, ich habe ihn ja mit autogenerierten Untertiteln geguckt, weil ich YouTube gestartet habe, die waren an und dann war ich zu faul auszuschalten. Und dieses Theme, was du jetzt am Ende erwähnst, wird halt auch versucht, Auto zu übersetzen. Und dieses, was sie jetzt neu drin haben, ist dann Change, Stop, Stop. Ja. Und das fasst ganz gut zusammen. Das kommt so nach, das Jason Universe Logo kommt ganz am Ende und dann steht einfach nur ganz unten in der Ecke Change, Stop.
Tja.
Ja.
Na gut, aber kommen wir zum nächsten Fanfilm.
Ja. Da steht Fan aber auch für Fantasy.
Ja, genau. Und für dann doch ein Hoch auf das analoge Filme machen. Gut, Red Sonja ist unser nächster Titel von MJ Bassett. Jetzt im US-Streaming gestartet. Wir haben den Trailer, glaube ich, wahrscheinlich alle vorher gesehen gehabt und haben uns auf eine gewisse Katastrophe eingestellt und haben jetzt folgende Geschichte erstmal bekommen. Das Heimatdorf Hyrkania, der jungen Sonja, wird überfallen und ihr Stamm ausgelöscht. Sie wächst als nomadenhafte Kriegerin auf und als sie gefangen genommen und zu brutalen Gladiatorenkämpfen gezwungen wird, muss sie eine Gruppe von Ausgestoßenen anführen, um den tyrannischen Herrscher zu stürzen und ihre Freiheit zurückzugewinnen. Freiheit! Denn das ist hier wichtig. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie viele unter euch noch das gloriose Machwerk aus dem Jahre 1985 mit Brigitte Nielsen und unter anderem Arnold Schwarzenegger. Was den da damals geritten hat, möchte ich auch nicht wissen. Und damit meine ich nicht nur das Pferd, was ihn geritten hat, sondern was er geritten hat, sondern aber ja, was er sich dabei gedacht hat, das verstehe ich bis heute nicht. Aber gut. Jetzt kommt dieser Film, der eine sehr, sehr lange Entstehungsgeschichte hat. Er sollte eigentlich schon im Jahr 2008, wurde, glaube ich, das erste Mal drüber gesprochen, da hatte die Rechte daran Robert Rodriguez, der das umsetzen wollte. Und dann ging es halt weiter. Irgendwann ist das Ding bei Millennium Mania gelandet. Dann sollte eine Frau namens Joey Holloway sollte das dann alles inszenieren. Und auch die ist dann irgendwann abgesprungen, sodass dann letztendlich MJ Bassett übernommen hat, die dann auch gleichzeitig eine neue Hauptrolle mitgebracht hat, nämlich Matilda Lutz, die wir alle vor allem hier aus Revenge kennen, von ja. Coraline Fargea. Oder? Fargea?
Mhm. Ja.
Ja. Also wie gesagt, seit 2008 ist das Ding in der Mangel und wurde, ach, Bryan Singer war irgendwie ursprünglich auch nochmal als Regisseur angedacht, der ja. dann auch wieder aufgrund seiner, sag ich mal, privaten oder seiner Lebensumstände und seiner Verfehlungen dann rausgeflogen ist. Und genau, dann kam Joey Soloway und schließlich wurde es MJ Bassett. Ich sehe gerade noch hier, Simon West war auch nochmal im Gespräch. Und Amber Heard sollte mal die Hauptrolle spielen.
Ja, und Rona Mitra sollte ja auch irgendwas spielen. Das war nie so namentlich wirklich umrissen, welche Rolle sie spielen soll. Wahrscheinlich soll sie auch Red Sonja spielen.
Ja gut, aber jetzt ist ja
immerhin dabei.
Ja, eben. Wer auch noch dabei ist, um das kurz abzuhandeln, damit auch klar wird, warum wir in einem deutschen Podcast drüber reden. Wer spielt denn die Mutter von Red Sonja?
Ja, und da dachte ich am Anfang noch, ach guck mal, das ist ja eine erfreuliche Geste, die hier MJ Besser direkt macht. Veronika Ferres ist als Mutter von Red Sonja hier installiert und wird direkt innerhalb der, keine Ahnung, was sind das, 5 Minuten? Nicht mal, 2, 3 Minuten wird sie schon umgebracht. Hm. Und ich dachte nur, ach guck mal, das ist ja cool. Ja. Also, das ist ja mal straight, ne? Da wird direkt klar gemacht. Aber ja, naja, wir mussten dann oder müssen dann im Laufe des Films erfahren, dass das leider nicht die letzte Szene von Veronika Ferres war, sondern da noch ein paar andere Auftritte kommen. Aber auch da muss ich sagen, ich habe die Frau in diesen hier Saphirblau, Smaragdgrün, Rubinrot-Filmen erlebt. Da war sie deutlich schlechter, finde ich. Da hat sie das Thema Fantasy oder halt, ich befinde mich in einem Fantasy-Film, hat sie deutlich schlechter angenommen als hier in Red Sonja, meiner Ansicht nach. Und damit ich direkt mal die Katze aus dem Sack lasse, ich war dann letztendlich von dem Film eine ganze Zeit lang doch überrascht, weil der halt sein Ding wirklich angenehm straight und ja, auf alte Schule-Manier praktiziert und durchzieht. So. Also wie die Geschichte sich entfaltet, das war wirklich true to the core. Also so sind diese Filme in den 80ern genau auch so gewesen. Also das fand ich schon echt cool. Der Film ist natürlich gestreckt, also das muss man halt auch sagen. Der muss nicht so lange sein. Aber so, ich sag mal, bis sie quasi aus dieser Gladiatoren, wie hat man das genannt, Gladiatorenhölle? Bis sie aus dieser Gladiatorenkämpfen fliehen, sag ich mal, fand ich das echt alles überraschend kurzweilig und unterhaltsam.
Ja, ich fand das auch entertaining. Das Problem ist halt ein bisschen, also, oder was heißt das Problem? Das Luxusproblem von dem Film, alle hatten sich auf so eine absolute Katastrophe und Trash eingerichtet und er ist halt einfach nur unterdurchschnittlich mittelmäßig geworden.
Ja,
genau.
Ja.
Und das macht's irgendwie gleichermaßen schöner, weil ich finde, MJ Bassett ist eine gute Regisseurin. Also ich finde Deathwatch mega, Wilderness finde ich richtig, richtig gut. Und auch sowas wie Solomon Kane konnte ich was abgewinnen, aber nach Silent Hill Revelations irgendwas passiert. Abgestimmt. Also was Rogue war halt furchtbar, fand ich. Endangered Species mochte ich auch nicht. Und sie wollte ja auch immer Tierärztin werden, beziehungsweise in Afrika so für Wildtiere irgendwie sich engagieren. Und dass jemand, der Wildtiere in Afrika retten möchte, dann so Filme wie Rogue machen, die halt wieder so im Alleingang dafür sorgen, dass Leute denken, Löwen sind einfach blutrünstige Menschenjäger, Bestien. Das checke ich halt irgendwie nicht, aber das nur so als kurzen Einwurf. Also ich finde, dass MJ Bassett als Regisseurin schon immer ein bisschen Unrecht getan wird, aber bei Red Sonja, ja, wird halt, also ich weiß nicht mal, ob das Maximum rausgeholt wird von dem niedrigen Budget, aber was bringt es? Es ist halt zu wenig. Es ist halt ein Xena-Pilotfilm. Vor 20 Jahren hätte man gedacht, ach nice. Jetzt denkt man halt so, ja okay, für einen Pilotfilm, für eine Serie ist das alles okayisch, aber für einen alleinstehenden Spielfilm, pff.
Ja, also das wirkt hier, wie hieß das, nicht Spiderwick Chronicles, das gab's mal auf Amazon, so eine Fantasy-Serie, wo alle Männer irgendwie so einen Man-Bun getragen haben. Shania Chronicles irgendwie.
Ach ja, ja, was auf diesen Büchern, ja.
Ja, 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 genau, Shania Chronicles. Ja. Also so wirkt Red Sonja auch, wenn es nicht gelegentlich noch 1, 2 Härten hätte, aber auch da muss ich sagen, selbst bei den Härten und MJ Bassett, ich weiß nicht, so in der Vergangenheit hat sie ja schon gezeigt, dass sie nicht gerade unbedingt, also dass sie schon, sag ich mal, ein bisschen ruppiger sein kann und so, ja.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass so ein Film Auflagen bekommt, damit er massentauglicher ist. Also heutzutage würde man da noch viel härter vorgehen, weil gerade das
verkauft. Ja. Und ich meine, wir haben ja jetzt halt wirklich die Situation gehabt, dass wir jetzt gerade vor kurzem Deathstalker gesehen haben.
Ja.
Den ich da ja als perfekten Vergleich ranziehen kann. Ich wette, das Budget von Deathstalker war noch geringer, aber der versteht halt genau, was er ist und ja, was er da eigentlich abliefern soll. Und Red Sonja, ja, versucht noch irgendwo so ein Hochglanzprodukt zu sein, was es eigentlich niemals hätte sein dürfen.
Ich glaube, das Ding ist halt, Tino hat es eben auch schon so echt schön zusammengefasst, ich habe halt Schläferz erwartet und mich darauf auch so ein bisschen gefreut.
Ja.
Aber es ist eben, dafür ist es ein Tick zu gut, aber es ist
nur Tatort geworden.
Ja, aber es ist eben genau, es ist ein Tick zu sehr das kleine Fernsehspiel. Und eben, aber eben zu schlecht für einen guten Film. Deswegen, ich fand das auch alles irgendwie okayisch unterhaltend. Allerdings auch wirklich nur, bis die ersten Kampfszenen kamen. Weil ja. Also Kampfchoreografien hat der Film gar nicht.
Leider.
Die Schnitte sind Katastrophe. Also das ist, es ist ein bisschen über Uwe Boll's Blood Rain Niveau, aber nicht viel.
Jetzt bist du aber hart.
Na, so von der
Kampf. Naja, ich muss ja, ich kann ja eigentlich gar nicht so sehr widersprechen.
Kristanna Loken kann sich fast besser bewegen als Lutz, muss ich sagen. Also, das ist schon alles sehr zurechtgeschnibbelt in den Kampfsequenzen. Also, das fehlt dem Film leider. So ein bisschen eine Wucht bei den Kämpfen. Das ist schon alles sehr, sehr hingeschnitten, damit das halt irgendwie eine halbwegs Dynamik bekommt. Und du merkst halt, dass keiner der Schauspieler halt irgendwie richtig kämpfen konnte, auch nur im Ansatz. Und das hat's mir leider ein bisschen vermiest, weil das hat echt gefehlt für so ein Fantasy-Action-Schwert und Schild-Ding. Das war echt schade. Zudem gut, ein paar CGI-Sachen, Katastrophe und so geschenkt. Aber so, sonst fand ich das so auch vom Aufwand. Ich dachte mir die ganze Zeit, ey, das ist besser gerade als die letzten 3 Neil Marshall-Filme. Wie traurig ist das eigentlich bitte?
Ja, aber dass man so als Vergleich halt auch eher irgendwie sowas ranzieht als jetzt.
Klar, das beschreibt auch schon wieder die Qualität, aber trotzdem halt in dem Vergleichspool muss ich halt sagen, hat mich das dann hier schon wieder echt positiv überrascht am Ende.
Also ich meine, wir haben alle den Trailer gesehen, keiner von uns hat Herr der Ringe irgendwie erwartet.
Überhaupt nicht.
Ja, aber ich habe halt den Deathstalker, davon habe ich ja bisher nur den Trailer gesehen und denke, das sieht richtig gut aus. Also aufwendig irgendwie. Bei Red Sonja denke ich so, klar sind bei Deathstalker wahrscheinlich so die Money Shots im Trailer drin, aber auch da denke ich, keine von den Szenen hat für mich so eine Ästhetik oder so eine Wirkung wie
was diese Deathstalker halt hat, das Herz. Das ist halt Herz und du merkst halt da, wie der halt diese Liebe mit zu den praktischen Effekten, Liebe zu den Kostümen, zu den Sets, so alles mit Liebe Handcraft gebaut. Das hier ist halt dann doch am Ende wieder Schlock. Da ist es dann das okay, wenn in der Arena hinten der ganze Himmel und alles CGI ist und man das auch ganz klar sieht vom Greenscreen. Mhm. Das ist halt hier so bewusst gemacht, weil das Geld nicht da war. Deathstalker kaschiert das halt mit einer echten Waldszene, wo halt ein paar Puppen reingestellt wurden. Aber das ist mir dann lieber, weil das halt mit Herzblut gemacht ist, als dann hier sowas. Das ist der Unterschied einfach. Ja.
Und was ich halt am Anfang auch mit meiner Anmerkung meinte, ne? Dieser Film zeigt ja direkt zu Beginn, wie Sonja da an dieser Quelle aufwacht und mit ihrem Pferd baden geht. Und das ist kein Scherz, sie geht mit ihrem Pferd baden. Und da ist ja dieser Baum, in dem diese Figur eingearbeitet ist oder der aussieht wie so eine Göttin oder sonst irgendwas. Und linksrum sind diese Wasserfälle und so. Und da dachte ich schon, ey, stell dir das vor, wie das in den 80er Jahren aufgenommen worden wäre. Ich meine, ich sehe bei Legende auch, dass das alles Sets und Kulissen und halt eben unecht ist. So.
Ja.
Aber dieses analoge Filmmachen hat dem Ganzen noch einfach eine gewisse Stimmung, eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse, weiß ich nicht, da ist was. Weißt du, also es wirkt halt einfach doch noch mal anders, als wenn du jetzt diese cleanen digitalen Bilder siehst, die alle irgendwie noch so ein bisschen auch von den Farben und den Kontrasten her oder sag ich mal so von den Schattierungen her irgendwie so ein bisschen flacher sind. Und da sieht's dann halt aus wie wirklich, das ist eine Kulisse, nicht mehr als eine Kulisse. So, also ich finde Red Sonja, wenn der analog gedreht worden wäre, ich glaube, der hätte durch das Graining und so, hätte der noch mal eine ganz andere, sag ich mal, wie so ein bisschen Pulsierung bekommen, so, die halt irgendwie dem Film ja noch ein bisschen lebendiger, noch ein bisschen überrealistischer wirken lässt. So sehe ich halt Mathilda Lutz kniet vor dem Plastikbaum. Und das ist ein bisschen schade, weil der Baum an sich ist schön designt, so. Also das ganze Set fand ich eigentlich echt nice, weil es halt so ein, man ist auf ein Set gegangen, so. Also man hat halt gesagt, okay, wir haben hier keine Fantasy-Welt, also bauen wir uns eine. Finde ich cool. Aber dann wieder sind sie auf reinem Feld und dann muss halt irgendwie der Hintergrund animiert werden und das sieht dann halt wieder nicht so schön aus. Und dann geht halt auch meiner Ansicht nach die Immersion deutlich stärker flöten, als wenn ich das nur irgendwie in realen Settings oder halt gebauten Settings hätte.
Ja, es wirkt halt nie aus einem Guss, weil Legende, klar sieht man das, aber das hat auch was Theaterhaftes dann schon eher, weil ich finde, Legende sieht unglaublich gut aus, ja, gerade weil man teilweise auch erkennt, dass das jetzt nicht so ist oder dass man genau weiß, wenn die Kamera 1 Zentimeter nach drüben fährt, sieht man einfach nur braunes Holz. aber, in diesen Schneeszenen oder so.
Genau, oder auch nur mal kurz, und dann lasse ich dich weiterreden, aber zum Vergleich, ne, wenn man sich diese ganzen asiatischen Fantasy-Filme von früher anguckt, Chinese Ghost Story und so, wie die immer gearbeitet haben, mit Nebel und Blättern, die da reinfliegen. Und jetzt noch mal auf Legende gesprochen, diese Szene, wenn das Einhorn zum ersten Mal, diese beiden Einhörner auf dieser Wiese zu sehen sind, wie viel geile Sachen da durchs Bild fliegen und so weiter. Also wie lebendig so Bilder wirken dadurch. Und das ist bei Red Sonja ja leider gar nicht.
Das ist halt so, dass so ein bisschen so statisch, Liebe zu so.
Ja.
Und auch billige Liebe. Also brauchst du einfach nur einen Sack Blätter von der Straße holen und irgendwie mit einem Ventilator ins Bild reinstreuen. Aber das wirkt teilweise auch nicht, als ob sie das nicht machen wollen, sondern als ob man sich das heutzutage auch irgendwie nicht mehr traut, Sachen zu übertrieben oder zu fantasyhaft aussehen zu lassen, weil Red Sonja ist ja wirklich so 0815 Fantasy, das ist ja nichts, das ist ja auch kein Moment, wo man so denkt, das ist jetzt richtig abgefahren oder so, das ist jetzt richtig wild. Ja. Nee, also so nicht. Diese Liebe zum Exzess oder so fehlt ja auch bei dem Monster-Design oder so, also das ist ja nichts, wo man so denkt, krass, das ist ja jetzt abgefahren.
Ja. Also und dann oder auch noch mal ein anderer Vergleich, die ersten Baobali-Filme, ne? Also ich meine jetzt mal ehrlich, ich sag nicht, dass das tricktechnische Offenbarung ist. Ich habe ja echt wirklich, ich musste ja schaudern, als er da diesen Riesenberg zu Beginn hochklettert. Ja, und ich gedacht habe, Alter, wie ziehen die das? Also das wollen die so durchziehen. Aber irgendwann, weil sie es eben die ganze Zeit so durchziehen, gewöhnt man sich halt eben an diese, ich sag jetzt mal, für unsere Augen eher billige Ästhetik. Ja. Die halt eben auf einem ganz anderen, sag ich mal, Geldniveau arbeitet, als eben wir das von irgendwelchen amerikanischen Produktionen gewohnt sind. Aber dadurch, dass sie sich selbst treu bleiben, kreieren sie halt eben ihre eigene Welt, ihre eigene Stimmung und ihre eigene Akzeptanz, meiner Ansicht nach, für dieses Ganze, für diese Vorgehensweise. Und hier bei Red Sonja, wie gesagt, das wirkt dann halt schon alles eher wie ein Fernsehfilm, der halt dann auch irgendwo nochmal 20 Folgen hinterherbringen soll.
Ja, auch so ohne eigene Ästhetik oder so, also dass man irgendwie so denkt, weil du kannst jetzt 5 Screenshots aus dem Film machen, niemand würde erkennen, dass das Red Sonja ist, weil es gar nicht irgendwie, also auch dieses, klar muss dieses Red in Red Sonja sich nicht überall zeigen, aber auch, dass Red nicht irgendwie in die Farbästhetik des Films eingearbeitet wird oder so, also es ist alles so wirklich wie so eine absolute Auftragsarbeit. Alle wollten, haben irgendwie einen Job gebraucht. Mathilda Lutz hat auch nach Revenge keine besonders clevere Hand für Rollenauswahl gehabt, weil ich dachte nach Revenge und Rings war halt auch eine Katastrophe, aber sie war 2017 in einem großen Horrorfilm zu sehen und in einem guten Film. Und ja, jetzt ist sie bei Red Sonja gelandet. Das macht sie ja auch gut. Sie kann halt nur nicht kämpfen, aber so als Red Sonja, die quasi Anführerin ist.
Das fand ich per se in Ordnung,
Muss ich auch sagen, also ich finde auch, der größte Mangel ist, sag ich mal, ihrem Kampftalent oder ihren Kampffähigkeiten so zuzuordnen. Schauspielerisch fand ich das in Ordnung. Ich muss halt sagen, ich glaube, da sind sich auch ziemlich viele Leute einig. Robert Sheehan, der Gegenspieler, dieser Dragon, der stiehlt halt allen die Show.
Ja.
Der war halt wirklich, der hat verstanden, wo er ist und was er irgendwie machen soll. Und ich finde, der macht das richtig cool, weil ich finde halt auch, und da muss man dann auch mal das Drehbuch loben, ich finde so diese Entwicklung von, also seine Geschichte und wie halt die Geschichte von Red Sonja aufeinandertreffen und wie sie sich dann halt gemeinsam entwickelt, finde ich eigentlich echt folgerichtig und eigentlich sehr, sehr adäquat für eben so ein Fantasy-Schwertkampf- und Magie-Film mit Monstern. Mhm. So. Also ich finde, er ist eine auffallende Persönlichkeit, er spielt das irgendwie auffallend und ich finde aber seine Motivation sowohl vorher wie halt auch während des Films, finde ich einfach in Ordnung so, das passt.
Mhm.
Ist richtig schön stimmig da eingearbeitet so. Und ansonsten
es wirkt halt
so
wirklich wie ein bisschen wie eine Folgeszene auch manchmal. Wie so eine, da muss ich wirklich dran denken, an diese alten Herkules-Xena-Fernsehfolgen so ein bisschen so. Das ist nicht zu drüber, es ist halt eher so ein Mittelalter, mehr Mittelalter als Fantasy so richtig. Und da hatte ich so den Vibe auch ganze Zeit von.
Aber es ist halt eben deutlich, besser als befürchtet. Also ich meine, oder ist es halt einfach deutlich mehr Mittelmaß als Katastrophe. So.
Ja, aber wie gesagt, gleich, das ist halt weird, weil hätte man sich mehr über die Katastrophe gefreut fast schon. Oder über diesen wirklichen
halt so
Trash-Aspekt, dass man wirklich lachen kann und sagt, Alter, was für Quatsch. Und das ist es halt nicht mal. Sondern eben, es ist halt einfach nur so ein bisschen billig und okay.
Ja, halt richtig so in diesen Gore reinlehnen, weil dieses der Film kriegt ja dieselbe Altersfreigabe, die er jetzt hat, auch wenn er deutlich mehr Gore hätte oder deutlich mehr Gewalt. Also,
der hat ja gar keine Härte.
Ja, und ich verstehe halt nicht, wen man damit auch abholen will. Also Fans von dem alten Film, falls es die überhaupt geben kann, und die nicht nur irgendwie über Kronen reingeströmt werden. Also und für ein Reboot, ich bin da immer ein bisschen ratlos, warum man nicht marketingfreundlicher oder irgendwie so fanfreundlicher an sowas rangeht, weil jetzt ist es halt weder Fleisch noch Fisch noch Tofu, es ist nichts.
Ja, oder halt Millennium Media oder wie heißt die Firma, ne? Also
ja. Ja, aber die sagen ja auch, also dieser Avi Lerner scheint halt auch ein ziemliches Arschloch zu sein. Der sagt aber halt auch, ey, hier, ich kalkuliere genau durch, wie viel Geld reingesteckt werden muss und was wahrscheinlich rauskommt, mehr machen wir hier nicht.
Ja.
Und das hat man früher noch nicht so gemerkt, glaube ich, weil so Filme wie Quartermain haben für uns damals ja auch richtig aufwendig gewirkt.
Ja, gut, ja,
natürlich stand sie immer so im Schatten von Indiana Jones, waren nicht so krass aufwendig, aber man hat nie das Gefühl gehabt, ein billiges Rip-Off zu sehen.
Ja, zumindest. Ja,
man war immer so, wo man dachte, ach, krass, noch so ein Film, der so ähnlich ist. Aber hier sagt man jetzt nicht so, ah, cool, ich mochte Herr der Ringe, hier ist ja noch was, was so ähnlich ist. Zwar nicht so gut, das kann man halt gar nicht vergleichen. Wenn man so bei Quartermain sagen konnte, er ist wie Indiana Jones ein bisschen billiger. Und das reicht ja manchmal auch, aber hier.
Hier bist du dann eher so bei, außer jetzt vielleicht zum Original zu ziehen oder irgendwelche dubiosen Fernsehsendungen aus den 90ern, hier will ich dann eher bei sowas wie vielleicht, wo wir bei Marshall wären, so Centurion oder sowas. Also irgendwie so in die, also so schwer. Ja.
Ne,
also
aber Centurion hatte auch mehr Atmosphäre. Und
ja, natürlich. Ja, genau, die ich Atmosphäre, sage nicht von der,
das, ja.
Da konnte Marshall noch Filme machen. Ne? Ich sag nur, in welche Richtung es so tendiert. Und solche Filme wie Red Sonja so vom Genre gibt's ja eben auch nicht mehr so viele. Was ja, deswegen mag ich das ja. Das ist auch sowas wie Deathstalker, Red Sonja. Ich mag diese Art der Filme halt schon irgendwie ganz gerne. Aber da müssen sie sich auch mehr trauen. In irgendeine Richtung mehr trauen. Mehr Fantasy, mehr Gewalt, mehr whatever. Gib mir, aber irgendwas muss mich da muss mehr drinstecken irgendwie. Das ist einfach hier nur wirklich das Bare Minimum, was so ein Schwert- und Schildfilm irgendwie haben kann.
Ja. Und hat aber halt nichts irgendwie ausgearbeitet, ne? Also wie du halt auch schon gesagt hast, also es gibt hier so kein Highlight irgendwie unter der Mittelmäßigkeit, das irgendwie hervorsticht, wie halt eben Gewalt oder irgendwie die Welt oder ey, selbst der Score ist, ne, den hörst du und wirklich, den könntest du auf 15 andere
der rauscht halt durch, ja. Das ist eine Free Library einmal eingegeben, Adventure Fantasy, drüber gebügelt. Ja, genau, fertig so. Ja, es ist alles halt einfach nur dieses Bare Minimum Mittelmaß. Das ist wirklich nicht schlimm, aber auch weit entfernt eben von irgendwie
ja, auffallend oder denkwürdig, oder irgendwie so erinnerungswürdig so. Ja,
also ja und auch dieses, wo man ja ein bisschen Hoffnung drin hat, dass der Film sich so ein bisschen von diesem männlichen Blick von dem früheren Film abwendet, aber dann halt irgendwie sie im Kettenhemd-Bikini zu zeigen, der so als Machtelement des Kaisers benutzt wird, aber am Ende reclaimt sie den und dann wird das so zu ihrer Rüstung. Es bleibt ja trotzdem immer noch ein Kettenhemd-Bikini und dass sie ab und an mal teilweise gepanzert gezeigt wird. Also es ist schon nicht mehr so ein krass männlicher Blick wie das Original, aber das hier jetzt so, dass das feministischer neuer Ansatz ist, das sehe ich halt auch irgendwie nicht. Es ist halt eher weniger, ja, das weniger halt, Male Gaze, aber halt
weniger Male Gaze, genau, ja, aber, keiner quasi, aber trotzdem finde ich, wiederholt sie so ein paar Tropes.
Ja, ja, und dadurch, dass halt Lutz nicht gut kämpfen kann, also das ist leider schade, aber darauf muss man es ja auch irgendwie ein bisschen reduzieren, weil wir sehen halt hier Red Sonja, die krasseste Anführerin von allen werden soll, der krasseste Badass, und es muss aber durch Schnitte kaschiert werden.
Aber stümpert so ein bisschen mit dem Schnitt darum.
Ja. Also das muss ich sagen, das fand ich mit das Schlimmste, dass Sonja tatsächlich echt sehr oft die Arbeit abgenommen wird durch irgendwelche anderen Situationen.
Ja, das kommt noch dazu, ja.
Das fand ich halt wirklich, und das ist ja wirklich dann auch beim ganz großen Finale, ist es ja auch der Fall, wo ich gedacht habe, echt, come on, Alter, also ich, bitte, jetzt gebt euch doch mal wenigstens einmal irgendwie noch so ein bisschen einem klassischen Trope irgendwie hin. Aber das machen sie dann auch nicht. Und da muss ich sagen, ey, wirklich alles, ne? Ich fand es eigentlich ganz cool, wie hier die Frauenfiguren dann doch deutlich stärker gezeichnet worden sind. Auch dann eben durch sowas hier wie die Figur, wie sie Petra, glaube ich, die Rona Mitra gespielt hat und so. Mhm. Also das war schon irgendwie cooler. Da hätte ich mir sogar ein bisschen mehr Interaktion oder ein bisschen mehr Story sogar gewünscht. So, ja. Aber ja, ansonsten muss ich auch sagen, auch das bleibt irgendwie hinter den Erwartungen zurück, dass sich dieser Film besonders irgendwie emanzipatorisch zeigt oder so. Ja.
Und wenn es wenigstens deutlicher gemacht worden wäre, dass sie halt als Anführerin gut ist, und das ist ja auch ein Anführer muss, Anführerin muss ja nicht alles selbst machen, wenn sie halt so das mehr betonen würden, wir sind nur als Team stark, aber auch eine Art von Team entsteht ja nicht wirklich.
Nee, also, der Film heißt trotzdem Red Sonja, nicht Red Sonja, ja, der Friendly also Army of Alder Hauding. Ja.
Und färbt ihre Haare noch roter, als sie dann letztendlich schon waren.
Ja, deswegen, also das muss sich der Film halt dann schon irgendwie angreifen lassen. Also es ist halt, klar fände ich es cool, weil Dungeons & Dragons kriegt das ja auch als Film mega gut hin, dass das so ein Team einfach ist. Da gibt's keinen Hauptdarsteller.
Und da ist die Welt stimmig, da hast du Kreaturen irgendwie zwischendurch, die sowohl liebevoll als auch gut digital gemacht sind. So. Also, ey, ja, Dungeons & Dragons, das ist, was soll man jetzt noch sagen? Also, das ist dagegen
schon. Und der würde halt auch funktionieren, wenn du alle Spezialeffekte rausnimmst. Also, Dungeons & Dragons hättest du auch mit 10 Millionen Budget machen können mit diesem Team, die halt einen kleineren Fall oder so lösen, weil es halt einfach liebevoll umgesetzt wurde. Die Figuren wurden. Ja, es war halt einfach liebevoll. Und das, ja, das fehlt halt.
Ja.
Leider.
Deswegen Deathstalker, liebe Freunde, unbedingt auf die Liste setzen, falls Schwertkampf- und Magiefilme euer Ding sind.
Beim Fantasy-Filmfest jetzt noch.
Genau.
Zu erwischen.
Und ansonsten ja auch vormerken. Also ich sag mal so, wir haben jetzt zwei dieser Fantasy-Reise, haben wir jetzt momentan, oder sag ich mal in unmittelbarer Zukunft, zur Auswahl. Und da muss ich dann klar sagen, Deathstalker sollte deutlich mehr Spaß machen. Und Red Sonja ist aber halt eben auch nicht die Katastrophe geworden, die man sich vielleicht anhand des Trailers gedacht hat.
Ja.
Oder erhofft.
Das ist halt wirklich, also dass man mal einem Film negativ auslegt, dass er besser geworden ist als erwartet.
Ja, schizophrene Welt. Und damit wären wir tatsächlich auch bei einem guten Übergang für den nächsten Film. Nämlich Hello Road von Babak Anwari, den die eine oder der andere vielleicht kennen könnte von Under the Shadow, hieß der Film, ne?
Ja, da erzähle ich ja immer sehr gern, dass da Nagis Rashidi die Hauptrolle spielt, bei deren Mutter, meine Mutter, ja zur Fußpflege geht. Der Hauptdarsteller aus dem Film kommt nicht auch aus Hersfeld. Und die war, glaube ich, mit Fabian Käufer in einer Klasse. Und was André eben im Vorgespräch kurz in die Kamera gehalten hat, denn er hat sich nämlich bei Müller für 99 Cent die erste Staffel von Gangs of London geholt. Da spielt Nagis Rashidi ja auch mit.
7 Euro, aber okay.
Ja. Nee, aber Nagis Rashidi, die Hauptdarsteller von Under the Shadow, was übrigens ein richtig guter Film ist, finde ich, kommt aus Hersfeld. Das ist der unsere Frau in Hollywood. Und danach hat Babak Anwari ja noch Wounds gedreht für Netflix, der inzwischen, was hat er denn für eine Durchschnittswertung, weil
da 1, war man 1,8.
Ja, mit Armie Hammer und Dakota Johnson und Zazie Beetz, wo man dachte, warum zur Hölle ist das so schlecht geworden?
Gut, aber ich würde sagen, da hängt auch viel von Armie Hammer dran, ne? Oder drin.
Ja, kann sein, aber so. Ich war auch vom Film, also ich lasse mich ja von sowas dann nicht so mitnehmen, ob irgendjemand Vorwürfe hat oder nicht. Aber Armie Hammer ist halt auch leider kein guter Schauspieler. Also das ist leider doppelt gemobbt.
Dann hat er ja noch diesen I Came By gemacht, 22, da habe ich nicht gesehen, so ein Crime-Thriller. Und Babak Anwari ist ja immer noch in Talks, einen Cloverfield-Nachfolger zu sehen.
Ja, genau, Cloverfield 2.
Ja,
diesen I Came By habe ich gesehen. Das ist okay gewesen. Auch eine gute Idee, aber dann so langweilig umgesetzt. Aber da sind wir ja schon bei Hello Road.
Ja, Hello Road. Das ist der neue Film von Babak Anwari. Und den gibt es jetzt schon in Amerika zum Streamen. Wir haben uns ihn angeguckt und folgende Story dabei erlebt. Zwei Eltern beginnen einen Wettlauf gegen die Zeit, als sie spät in der Nacht einen beunruhigenden Anruf von ihrer Tochter erhalten, nachdem diese einen tragischen Autounfall verursacht hat. Punkt.
Ja. That's the movie.
Über den Film gibt es so viel zu sagen, dass in IMDb-Trivia ja die 7. Info ist, vierter Film von Babak Anwari. tolles Trivia.
Von insgesamt wie viel Trivias?
7.
Okay.
und ja, das Ding ist, wir bleiben ja, glaube ich, erstmal spoilerfrei, aber bei dem muss man auch nochmal in Spoiler-Talk gehen. Also, ich habe den halt gesehen, weil der in meiner Bubble jetzt immer noch eine Durchschnittswertung von 3,7 auf Letterboxd hat. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn man hier nach 20 Minuten sich schon denkt, boah, ich habe einen großen Fehler gemacht, oder sich nach 20 Minuten denkt, warum ist das denn kein Kurzfilm? Oder man sich nach 20 Minuten denkt, warum spielen hier zwei gute Schauspieler so schlecht und unglaubwürdig gegen irgendwas an, was wie ein Echtzeitfilm und Kammerspiel sich anfühlt, aber gleichzeitig so tröge sich zieht. Also, ich war da wirklich hin und her gerissen die ganze Zeit, weil mir hat's nicht gefallen. Aber gleichzeitig verstehe ich schon, was der Film machen wollte, aber es funktioniert für mich halt nicht. Also ich habe das nicht embracen können, dass dann irgendwie, ey, wir müssen so schnell wie es geht, Schatz, wir kommen ganz, ganz schnell. Und dann sieht man aus dem Auto raus, dass sie wahrscheinlich 30 km/h fahren.
Das habe ich mich auch gefragt, warum der Vater nicht mehr öfter ein bisschen Gas gibt.
Ja, dass wenn sie zu schnell da wären, der Film dann nicht 80, sondern 60 Minuten dauern würde.
Ja, und vor allen Dingen, es wird ja auch immer wieder eingeblendet, wie lange sie noch brauchen. Und irgendwann war ich dann auch so abgetriftet, dass ich dann natürlich umgerechnet habe. Und das Auto bewegt sich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 93 km/h. Und das erscheint mir nicht besonders schnell dafür, dass man die eigene Tochter retten will aus einer ganz schlimmen Situation.
Ja, ich sag mal so, das ist ja eine Waldlandstraße, was weiß ich, ne? Also,
ja, aber
dass es du über ist, die also nicht unbedingt immer mit 100 blasen kannst, ist auch.
Ja, aber es fühlt sich halt wirklich so. Er sitzt auch, ich finde auch, dass Leute, also schon allein, dass wir jetzt auf so Kleinigkeiten eingehen, die eigentlich nicht stören sollten, zeigt ja halt schon, dass der Film uns allen wahrscheinlich nicht so gut gefallen hat. Ich finde, Leute können auch immer super schlecht Auto fahren, Schauspielern. Also dem nimmt man keine Sekunde ab, dass er ein richtiges Auto fährt. Die fahren geradeaus und dann wird immer so links, rechts gelenkt. Das ist wie bei 12 Monkeys, wo sie im Stau stehen, kurz vor Ende und diese Taxifahrerin wie eine Verrückte das Lenkrad dreht, während aber vor ihnen die Giraffen über die Straße laufen und sie steht auf der Stelle und sie macht so links und rechts, als ob sie irgendwie bei Formel 1 ein Rennen gerade fährt und irgendwie Verstappen oder wer auch immer da gerade dabei ist, irgendwie überholt. Und hier auch, also es ist von ihm schlecht gespielt, weil er völlig unterkühlt spielt oder dann komplett übertrieben. Rosamund Pike macht's okayisch, fand ich aber auch nicht überzeugend. Und ich habe denen auch nicht geglaubt, dass die Mann und Frau sind, dass sie ein Ehepaar sind, dass sie eine Tochter haben. Die wirken komplett entfremdet, was ja später für den Film noch durchaus Relevanz bekommt. Aber das ist halt auch zu spät, dass ich nach 60 Minuten erfahre, okay, die haben sich distanziert im Laufe ihrer Ehe voneinander.
Ich finde, das macht der Film schon relativ schnell klar, dass die Probleme haben, auf jeden Fall. Also ich finde, du kriegst alleine durch den, das fand ich auch sehr clever, also erstmal mal zu sagen, ich fand den Film gut. So, das ist für mich, das ist eine 3,5 auf Letterboxd, auf jeden Fall. Ich fand den gut, mir hat der sehr gut gefallen. Aber auch, und das ist halt so ein Ding, das müssen wir einen Spoiler-Part nachher machen, auf jeden Fall. Vielleicht hängen wir den wieder auch mal erst nach die Folge, weil der Film ja jetzt noch sehr frisch ist. Aber der Film hat für mich quasi erst funktioniert, nachdem ich ihn komplett gesehen habe. Ich habe mich auch am Anfang ein bisschen schwer getan, aber der Film macht, finde ich, gleich schon in der ersten Sequenz, wenn er durch die Wohnung von denen so fährt, und er zeigt dir quasi am Anfang nur so Details, die später Sinn ergeben. Er zeigt dir so diverse Sachen, die charakterisieren, die eine Szenerie zeigen, die zeigen, was quasi passiert ist, bevor sie aufgebrochen sind und so weiter. Du kriegst sehr, sehr viele Details mit, die du dir ein bisschen zusammenpuzzeln musst, die nachher aber Sinn ergeben. Und ich fand, dass der Film dann schon, also ich fand das schon recht klar, dass sie ist halt, also sie ist, dazu gesagt, sie ist Notfallsanitäterin. Und deswegen auch so on the edge natürlich, weil ihre Tochter einen Unfall hat, womit sie eigentlich tagtäglich mehr oder weniger im Job zu tun hat. Und du kriegst, finde ich, schon relativ schnell mit, dass sie super bearbeitet ist und da auch krass drunter so ein bisschen, sie sagt zwar immer nein, sie leidet nicht nur ihrem Job, aber du merkst, sie tut's. Gleichzeitig, dass das so ein bisschen auch ein Keil zwischen die beiden getrieben hat. So, also ich finde schon schnell, dass da herauskommt im Film, dass die beiden Eheleute sich nicht mehr so ganz grün sind, gerade was auch so ein bisschen den Umgang mit der Tochter angeht und die Erziehung. Also ich finde schon, dass die Charakterisierung dadurch die Dialoge recht schnell rauskommen, was die für eine Beziehung zueinander haben.
Theoretisch ja, aber das ist auch wieder einer dieser Filme, wenn Leute miteinander reden würden, wie Menschen normalerweise miteinander reden, würde der Film halt nicht existieren. Also 60 Minuten des Films wird ja einfach nur um den heißen Brei drumherum geredet. Auch so dieses, dass dann immer so, I have to go back to the apartment. No, don't go back to the apartment. He is there. Und es wird halt dieses Heaney erklärt, sodass man sich dann rauslesen muss, ah, deren Partner ist wohl irgendwie ein Arschloch, anstatt einfach zu sagen, nee, geht da nicht hin, der Wichser ist daheim. Also es wird alles so nebulös umschrieben und es finden viele Dialoge statt, aber es findet keinerlei Kommunikation statt. Sonst wäre das nämlich, ja, also das ist wieder das typische Beispiel für einen Kurzfilm.
Du meinst 40 den Freund Minuten der Tochter. Und gut.
Ja.
Das wird aber doch gesagt.
Ja, aber es wird so, no, the apartment, she wants to go back to the apartment. No, she can't go back to the apartment. So, dass man noch so denkt, so am Anfang, okay. Ah, okay, liegt da eine Leiche oder so? Und dann wird's halt immer mehr so enträtselt, aber es bleibt halt, also das Drehbuch gibt sich immer so mysteriös in den Dialogen, damit okay, das große Ganze funktioniert. Und nach dem Ende des Films dachte ich auch so, ach, okay, nice, aber das trägt für einen Langfilm nicht, finde ich.
Ja, ja. Also ich muss schon sagen, dass der mich in seinem Thrill schon bekommen hat. Ich fand tatsächlich auch das Schauspiel, also ich fand gerade Rosamund Pike hat mich schon so mitgerissen, so die war ja schon so on the edge oder hat mir diese ich fand den sehr stressful, den Film so, der hat mich sehr so, weil der auch halt nie so richtig Ruhe natürlich reinbringen soll. Dass ja die Perspektive, und das muss auch gleich dazu gesagt werden, also wir haben ja quasi ein Kammerspiel im Auto, so typisch wie Guilty oder so, ne? Also wir sehen nur die beiden im Auto und telefonieren mit der Tochter und die Tochter, du siehst nie visuell, was bei der Tochter passiert. Also das hörst du nur übers Telefon und musst du dir alles halt im Kopf irgendwie denken. So, das habe ich mir auch gleich irgendwie gedacht, als der Film anfing. Ich wusste es vorher nicht, aber das habe ich mir gleich gedacht, so, okay, das wird bei denen nur bleiben, was dann auch stimmte. Und ich mag das immer ganz gern, dieses Konzept, dass du dir nur vorstellen kannst, was dann auf der anderen Seite passiert. Das hat für mich schon funktioniert. Und dass das irgendwie on the edge ist, dass die in Situationen hier geraten, die irgendwie sehr, sehr absolut verzwickt ist, die sowohl die Eltern irgendwie on the edge bringen, als natürlich auch das, was ihr da passiert ist, das habe ich denen schon abgekauft. Und es hat mich schon in eine gute Stresswallung gebracht, muss ich sagen.
Ja, aber das ist halt, also ich mochte den Anfang vom Film auch, aber es ist, also atmosphärisch fand ich das geil, aber dann halt 20 Sekunden eine Packung Antidepressiva in der Tasche der Mutter zu zeigen, damit man dann irgendwann später weiß, ah, die reagiert jetzt so und so, weil die ist ja gerade auf Antidepressiva. Das ist halt so, ja, so ein fragmentiertes Storytelling, was der Film dann halt irgendwie auch besser einlösen muss und nicht immer nur so Versatzstücke hinwerfen, weil dass sie, ja, das müssen wir im Spoiler-Part dann noch besprechen, weil das, warum sie so on the edge ist, kriegt ja auch noch irgendwie eine tiefere Bedeutung, so wie halt alles eine tiefere Bedeutung bekommt, aber durch diese tiefere Bedeutung werden halt viele Dinge, die in der ersten Dreiviertelstunde des Films passieren, einfach als völliger Quatsch dargestellt. Also dieses, dass das Ende funktioniert, führt dazu, dass ganz viele Dinge aus der ersten Dreiviertelstunde halt nicht mehr funktionieren. Oder nicht in der Form. Das ist halt so.
Sogar so weit ja fast gehen, und jetzt wirklich ganz vage, wenn der Film rum ist, da kam für mich dann, es kam so der Aha-Moment. Und dann habe ich gesagt, okay, das war nice. Aber rückwirkend wird dadurch ein großer Teil des Films auch so ein bisschen eigentlich egal, fast schon.
Ja, ja, genau.
Also deswegen, ich fand ihn als Gesamtkonzept und von der Atmo alles nice, aber eben, er ist dann so ein bisschen nichtig, weil, und dann wären wir wieder bei deiner Sache, Kurzfilm, dann wäre es ein Kurzfilm. Ja. Aber einfach das, was dann quasi wirklich der Kern des Films ist, wenn du den einfach mal zusammenfasst, dann reicht es für 15 Minuten. Trotzdem hatte ich trotzdem die ganze Laufzeit von, ich meine, der dauert trotzdem nur 80, das hat man zugesagt, der dauert 80 Minuten, das fand ich auch eine gute Länge.
Ja.
Hat es für mich trotzdem dann irgendwie funktioniert. Also ich war auf jeden Fall drin. Mich hat der schon gut bekommen, so von seiner ganzen Atmo. Und ich habe schon mitgerätselt und mir 1000 Sachen überlegt, so, weil ich mir schon, okay, ich hatte mir, irgendwas wird hier noch passieren, irgendein Kniff muss es ja haben. Und ich hatte mir 3-4 Sachen im Kopf zurechtgelegt und ich kam nicht drauf, was es am Ende ist. Von daher war ich da auch schon.
Ja, okay. Also ich möchte jetzt nicht so als naseweise erscheinen, aber das war mir irgendwie nach einer Viertelstunde klar, worauf es hinausläuft. Und ich habe gedacht, bitte nicht schon wieder.
Ich bin gespannt, was gleich im Spoiler-Part, was ihr dazu zu erzählen habt. Aber
jetzt soll Daniel aber auch erstmal. Er ist nämlich bisher merkwürdig still, weil wir haben ihn ja förmlich unter Androhung von Folter dazu gezwungen, diesen Film zu schauen.
Ja. Was soll ich sagen? Mir hat der Anfang eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde halt leider, dass die Figur von Matthew Rhys, die wird leider unnötig dumm und nervig irgendwie geschrieben. Das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, weil, nee,
Das würde man, glaube ich, in der Situation teilweise nicht so sagen oder so machen, wie er das gesagt hat. Ich fand Rosamund Pike jetzt auch nicht so schlecht. Und ich hätte aber tatsächlich, also ich habe da mit meiner Frau zusammen geguckt und das war natürlich super, weil wir dadurch halt, weil ich dadurch halt direkt die andere Perspektive mitkriegen konnte. Und ich muss aber halt auch sagen, ich habe oftmals einfach die Perspektive, also die Position von Rosamund Pike eingenommen, weil halt der Vater teilweise so dämlich reagiert. Und ich muss halt auch sagen, ey, Erziehung, ne, muss jeder alles für sich selbst entscheiden und so weiter. Da gibt's keinen allgemeinen mastergültigen Fahrplan, so den man irgendwie, den alle irgendwie bevorzugen oder beherzigen sollten. Aber die Idee, mit der der Vater hier um die Ecke kommt, ist so grenzdämlich. Ja, also wirklich, und sie wird auch echt dämlich von ihm erklärt. Und das fand ich halt schon, das war schon das erste aus.
Du meinst jetzt seinen Lösungsansatz.
Sein Lösungsansatz für die Situation, in der diese, also sagen wir es mal so, ich fand den Film echt so lange echt deutlich spannender und interessanter, bevor sich, sag ich mal, die Geschichte dazu entschieden hat, so etwas wie Calls zu werden. Und die Idee, auf der man da rumdenken muss, vor allem als Eltern, was würde ich tun, würde ich das machen und so weiter, die fand ich an sich spannend. So, weil da haben wir uns auch drüber auseinandergesetzt nach dem Film. Was hätten wir getan und wie hätten wir es getan? Aber wir sind uns beide sehr schnell einig geworden, dass genau das, was der Vater hier vorschlägt, absoluter Mumpitz ist. So. Mhm. Und vor allem halt auch mit der Begründung, die der Vater ja bringt. Ja, der Vater kommt ja an und erzählt irgendwas von Trauma, ja, was vielleicht, naja, einen begrenzten Zeitraum irgendwie eingenommen hätte, um das gegen ein Trauma zu ersetzen, das vielleicht ein Leben lang geht. Und so dämlich, als jemand, der die ganze Zeit behauptet, oh, ich liebe mein Kind, ich tue alles für mein Kind. So, das fand ich halt unnötig. Das ist wirklich, ich fand's unnötig, weil eigentlich fand ich das alles relativ nachvollziehbar und Dings, bis ich mir halt aber auch die Frage gestellt habe, okay, die haben zwei Autos, aber nur ein Telefon? Weil, ey, wirklich, wenn du da mit dem, und das ist halt auch das Problem an Rosamund Pikes Figur, die geht ja mit einem sehr analytischen und klinischen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Sachverstand an die Sache ran. Und dann kommt keiner auf die Idee, ein zweites Telefon zu benutzen. So, also, das ist so, wo ich halt da sitze. Und also, ich habe auch mit meiner Frau gesagt, was würden wir machen? Wenn wir kriegen den Anruf, was passiert? Was machen wir? Dann würde ich sagen, du bleibst am Telefon, um mit unseren Kindern zu reden oder mit unserem Kind. Ruf den Notarzt oder ich rufe die Polizei oder ich rufe sonst irgendjemanden an.
Ja.
Weißt du? Also das ist für mich, und da, wenn man darauf achtet, ja, und ich muss darauf achten, weil ich muss mir ja die Frage stellen, was mache ich? Ich habe Kinder. Was würde ich machen, wenn mich meine Tochter anruft und sagt, ich habe einen Autounfall, ich habe richtig Scheiße gebaut. Vor allem, nachdem wir einen Streit hatten, so, dann muss ich mir die Frage stellen. Und dann komme ich aber halt automatisch zur Erkenntnis, ich würde es so machen. Und dann, wenn ich so machen würde, wird dieser Film nicht funktionieren. Und dann fand ich halt auch leider echt schade, und ich rede hier nur von der ersten Hälfte, dass diese beiden Figuren, die werden so gezeichnet oder die werden halt so erzählt, dass sie ja immer noch eine Lösung für dieses Problem auf andere Art und Weise finden können oder finden wollen, als die eigentlich naheliegende, nachvollziehbarste und vernünftigste Reaktion, so. Die machen sie ja nicht, weil sie ja darüber nachdenken, was könnten sie jetzt sonst tun. Und da muss ich auch sagen, ja, wenn ich mich von diesem Film angesprochen fühlen soll, als sowohl Genre-Fan oder Thriller-Fan, wie halt aber eben auch als Elternteil, dann muss ich sagen, ja, Freunde, tut mir leid, aber spätestens ab der Stelle, als irgendwie darüber nachgedacht wird, eine befreundete Polizistin anzurufen oder einen befreundeten Polizisten, Da denke ich mir schon, ja, okay, und auf wie viel Ehepaare oder Elternteile trifft es zu? Also.
Ja, und vor allen Dingen, dass die Leute haben, die so gut befreundet sind, dass die auch noch sowas mitdecken.
Genau.
Würden. Also auch dieses Leute in so eine Mitkomplizenschaft reinziehen, fand ich auch noch einen interessanten Aspekt, aber macht's halt noch deutlich filmischer.
Genau. Und das ist halt das Bedauerliche an der Sache so, weil ich finde diese Situation, die hier geschildert wird, finde ich als Elternteil absolut nachvollziehbar. Wir waren wirklich beide echt sehr gebannt. Und dann macht der Film ja so auf der Hälfte
eine Entscheidung, also dann führte es ja quasi so ein bisschen andere Bahnen. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, okay, aber da lasse ich mich jetzt auch drauf ein. Also wenn da jetzt irgendwie plötzlich irgendwie so dieses Thema eine Rolle spielt, mochte ich das, dass man, was André auch geschildert hat, dass man das alles nur hört, dass man sich quasi den Großteil da irgendwie zusammendenken muss. Das fand ich cool. Mhm. Ich fand es auch schon vorher cool, wenn irgendwie nur per Akustik vermittelt wird, was irgendwie eine Person da gerade machen muss. So, und das auch da konnte ich mich reinfühlen, weil ich habe Kinder und ich konnte mich da reinfühlen.
Ja.
Aber ja, natürlich, ne? Dann kommt dieser Film und ist irgendwann zu Ende und sehr viel ist halt hinfällig, wo ich mir aber halt dann auch denke, ja, aber so habt ihr halt einen Ausweg, mit dem ihr das halt auch dann irgendwie, sag ich mal, rechtfertigen könnt, was ihr eigentlich für eine Nicht-Situation hier erzeugt habt. Und das finde ich ein bisschen schade im Nachhinein. Ja, weil, ey, wenn ich gehe mit als Genre-Fan, ich gehe mit als Elternteil. Und da muss ich sagen, macht der Film, trifft die ein oder andere Entscheidung, die leider so ein völliges Aufgehen darin, ein völliges oder ein richtiges Wow-Gefühl oder so verhindert.
Ja, das fand ich nämlich auch so schade, weil ich mag ja auch Calls, finde ich mega geil. Ja, ich finde Calls auch super. Ist super. Also viele von diesen Filmen, wo wirklich nur über Akustik was entsteht. Aber das hat der Film durch seine Inszenierung eben dadurch, dass es alles so langsam wirkt, dass sie dann auch so langsam irgendwie auf Ideen kommen. Also der ist gleichzeitig super stressig, aber auch so entschleunigt irgendwie. Und das hat so irgendwie dieses Mismatch. Das hat mich sehr auch irgendwie gestresst, aber auf so eine ungute Art und Weise, dass ich so dachte, warum seid ihr so langsam in eurem Denken? Warum kommt ihr so langsam zur Entscheidung? Warum fahrt ihr so langsam mit dem Auto? Warum passieren da Sachen so viel? Warum ist diese Alice die ganze Zeit, also natürlich steht die unter Schock, aber die Hälfte der Zeit ist ja dann auch, Alice geht nicht ans Telefon, dann geht sie auf einmal doch wieder ran. Also es ist, diese Stresssituation wird halt sehr filmisch irgendwie aufbereitet und wirkt halt nicht wirklich, als ob ich in Echtzeit dabei bin, sondern als ob ich so ein Kammerspiel sehe. Und das hat mich irgendwie.
Aber auch hier muss ich sagen, oder wenn ich da jetzt den Vergleich, den für mich naheliegendsten Vergleich ranbringe, hier Locke mit Tom Hardy.
Mhm. Ja.
Da sehe ich eine Person im Auto, die halt irgendwie eine Geburt gleichzeitig betreuen, eine Baustelle irgendwie abfertigen und noch die eigene Ehe irgendwie in eine neue Richtung lenken muss. So. Ja. Alles irgendwie nur mit Tom Hardy. Ich fand, was hier Herr Knight, glaube ich, war das, wie das inszeniert war und so weiter. Und aber auch, wie Hardy spielt. Da muss ich einfach sagen, das ist eine Person und die hat es nämlich geschafft, über 90 Minuten einfach richtig an sich zu fesseln mit.
Ja, das ist Guilty.
Ja, mit einer authentischen Situation. Ja,
Guilty hat eben schon genannt, genau, ja.
Und hier hast du zwei Personen, also du hast sogar einen Dialog, also du hast sogar Leute, die sich die Bälle hin und her spielen können und so. Und also es müsste eigentlich denkbar einfacher sein, dass dieser Film noch mehr mich fesselt oder noch mehr mich packt. Aber das hat er nicht gemacht, so, weil er halt sich selbst irgendwie dann leider das Leben so schwer macht.
Ja, genau, gepackt hat er mich auch nicht. Also ich finde, alles, was gemacht wird, kann ich irgendwie honorieren und auch respektieren, aber es hat mich nicht gepackt. Das ist halt schade, gerade weil so viele von diesen, man hört nur, was passiert, Filme bei mir echt gut funktionieren.
Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, ne, und das auch, was Tino eben gesagt hat, diese Irritation daraus, dass es auf der einen Seite irgendwie alles gestresst ist und trotzdem so langsam wirkt. Ich würde das vielleicht sogar echt noch als irgendwie, ja, beabsichtigt irgendwie attestieren wollen oder zumindest die Option offen lassen, dass es nicht vielleicht sogar Absicht ist, eben um dich zu irritieren, weißt du? Also, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin da sitzt und so eine gewisse, ja, so ein gewisses Unwohlsein, so ein gewisses Unbehagen irgendwie verspüren soll. Aber das machen halt für mich die Entscheidungen, die die Personen und halt aber auch die Geschichte dann treffen. Leider wieder dann auch zunichte so, ja. Also deswegen, das hat bei mir hat das nicht so gewirkt. Ich finde eigentlich eher, was du beschreibst, ist eher positiv, obwohl es dich vielleicht gestört hat, Tino. Und ich muss die Idee dem Film auch echt zugutehalten, so. Ich finde die Idee eigentlich an sich, finde ich die cool. Weil die hat was, wie sagt man das? Die hat was Nahbares oder Näherbringendes, sagen wir es mal so. Ja. Weil ich glaube, das können einige Leute echt nachvollziehen. Und selbst wenn es nur der beste Kumpel oder die beste Freundin ist, die anruft
um zu sagen, ey, Alter, ich stecke in der Scheiße, bitte hilf mir so, ja. Also
ja, ja, klar, also diese Gedankenspiele hat man nicht so oft, aber es ist ja auch so, wenn man jetzt aus Versehen jemanden umbringen würde, wen ruft man an?
Ja, genau,
wen also ruft man an? Ja, ja, also das ist zutiefst relatable und ich mag auch, also wir kommen ja wahrscheinlich gleich, André wollte noch was sagen, bevor ich ihm reingekrätscht bin, und deswegen kommen wir nach dem, was André sagt, dann wahrscheinlich zum Spoiler-Part. Also ich mag hier auch, dass du den Film ja sowohl psychologisch lesen kannst, als auch als Horrorfilm. Also das mag ich auch, also auf dem Papier oder auch so in meiner Wahrnehmung hat er viele positive Eigenschaften, es hat mich halt nur emotional nicht erreicht. Das liegt, glaube ich, nicht daran, dass ich keine Kinder habe, sondern dass ich die Art und Weise, wie der Konflikt sich entwickelt hat, zu künstlich fand.
Ja. Ja, ich wollte noch sagen, halt, dass der Film, finde ich, für mich auch gut rausstellt, dieses Ding eben, dass du für deine, also obwohl ich, also ne, das kann Daniel wahrscheinlich nochmal besser beantworten, aber dieses Ding halt, für meine Kinder würde ich alles tun. Also ich würde alles auf mich nehmen in der Welt, nur damit meinem Kind nichts Schlimmes, ja, genau, passiert oder dem Kind was entgeht. Und ich finde, ja, das hat der Film schon extrem gut rübergebracht für
mich. Ja, weil da würde ich jetzt, also können wir in den Spoiler-Part. Ja,
lass uns bitte den Spoiler-Part.
Oder willst du den an die Folge dranhängen? Also moderieren wir jetzt erst ab?
Ist die Frage, oder wir können den aber auch, also ich mache ja eh Kapitelmarken, also. Ach so. Ja. Wir können auch gleich rein spoilern.
Okay, weil Daniel.
Spoiler.
Daniel, wieso habt ihr das, was der Vater machen will, schnell als Mumpitz empfunden? Weil ich fand das recht naheliegend.
Der Vater sagt, ich gehe in den Knast. Ja?
Ja, fürs Kind, man tut alles.
Man tut alles fürs Kind, genau. Um zu sagen, oh, damit sie da von der ganzen Geschichte hier, von diesem Unfall noch kein größeres Trauma irgendwie davon nimmt.
Ja, aber er würde ja wahrscheinlich auch nicht in den Knast gehen. Also man kann es ja schon irgendwie als Unfall mit Todesfolge oder so, dass die da auf einmal auf der Straße auftauchen.
Ja, aber also, ey, von mir aus, ne? Was dem Vater blüht und so weiter. Aber wo ist denn, also zum einen, wo ist denn da bitteschön die Lektion, so, die ein Kind daraus
Schock.
Welcher Schock?
Naja, dass der Unfall passiert ist, man wird nur gerettet. Also ein Kind muss ja auch keinen Lungenkrebs kriegen. Man zwingt das einfach nur, eine ganze Packung Zigaretten zu rauchen, damit es nicht mehr raucht.
Ja, aber das macht es doch auch nicht richtiger. Also ich musste mein Kind nicht irgendwie zwingen, so, also zu irgendwas.
Nee, aber du wirst dein Kind ja trotzdem. Also das Kind hat ja gelernt, okay, fahr nicht besoffen von deinen Eltern weg, wenn die sagen, du sollst dich von deinem Freund trauen und überfährst ja jemanden, dafür musst du nicht noch in den Knast gehen, mach das halt nicht nochmal.
Ja, aber dann hat sie doch, naja.
Ja, aber das also meinst du nicht, dass das Lektion genug wäre?
Nee, nein.
Okay.
Nein, aber was hat sie denn dadurch gelernt? Dadurch hat sie gelernt, dass wenn es wirklich die Kacke am Dampfen ist, kommen immer meine Eltern und holen mich da raus.
Und ja, ich muss einer, noch, der sie liebt.
Ja, aber und ich muss noch mit einem Mord mein Leben lang oder mit einer fahrlässigen Tötung mein Leben lang klarkommen, über die ich nie mit irgendjemandem auch nur irgendwas reden kann.
Na doch, da kannst du ja zur Therapie gehen, die haben ja ein Schweige. Aber klar, sowas lassen Filme ja oft außen vor, dass man natürlich therapeutisch Traumata durchaus bewältigen
und
könnte.
Und jetzt noch mal was, ja? Also,
ja,
auch das habe ich mich dann gefragt. Ja, okay, vielleicht geht der Vater in den Knast. Aber ist er da wirklich so eine große Hilfe, wenn es jetzt irgendwie mit seinem Kind noch weitergehen sollte? Dann sitzt er im Knast. Und ist halt, sag ich mal, hat weder die Mittel noch irgendwie die Flexibilität oder die Freiheit, irgendwas zu tun. Das muss dann alles über die Mutter abgewälzt werden oder beziehungsweise es muss dann alles auf die Mutter irgendwie gewälzt werden. Und von der wir ja wissen, sie hat offensichtlich psychische Probleme. So. Und gleichzeitig muss das Kind irgendwie damit klarkommen, dass es einen Menschen, ja, hat sterben lassen, sagen wir es mal so. Und darf aber mit niemandem drüber reden. Also ich weiß nicht, dass da entsteht für mich ein deutlich längeres Trauma, als eben die Verantwortung zu übernehmen. Weil das Ding ist ja, ey, vielleicht war sie unter Drogen, vielleicht war sie beeinflusst, vielleicht war noch genug Rest da drin, vielleicht war es aber auch wirklich, dass sie nichts anderes machen konnte, weil das Kind halt irgendwie auf die Straße gerannt ist. Das muss ja erstmal alles geklärt werden. Aber das kann ich nicht klären, indem ich eine befreundete Polizistin anrufe oder halt irgendwie, weiß ich nicht, irgend so eine Aktion bringe, wie ich fahre da hin, pack meine Tochter in mein Auto und setz mich dann selbst ins Auto und warte, bis der Krankenwagen kommt. Zumal ich ja weiß, dass der Krankenwagen schon unterwegs ist. Was hätten sie denn gemacht, wenn der Krankenwagen schon da gewesen wäre, bevor sie angekommen sind? Zumal sie ja auch noch irgendwie nicht den Weg nehmen, den das Navi ihnen sagt. Also auch da Weißt du, er fährt nur 30, aber hat dann nicht die Muße, irgendwie mal kurz eben anzuhalten und zu gucken und zurückzufahren, ob da nicht doch eine Straße war, die sie hätten nehmen sollen?
Ja, das, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob das so seinen Charakter verfestigen soll, weil dieses, ey, ich gehe für meine Tochter in den Knast, wirkt so ein bisschen, als ob die so einen Wettstreit haben, wer die Tochter mehr liebt. Oder wer da so unbedingt da die Liebe hat und auch dieses, ich fahre nicht zurück, weil er dann sagt, ja, ich weiß ja ganz genau, wo es hier lang geht. Wo man so denkt, ach okay, ihr fahrt öfter so die Hello Road lang und so easy, ihr wisst ja Bescheid. Also ja, das war so ein bisschen diffus. Mich hat auch genervt, wie die Eltern so, dass sie nicht traut, dem Vater zu erzählen, dass die Tochter mal Drogen genommen hat. Ey, wir haben 2025, was ist das Problem? Also klar braucht der Film dann irgendwie, dass sie unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist. Aber
das ist ja
so,
nur eine Annahme. Das ist ja noch nicht mal bestätigt, also, so, ne?
Das ist so, ja, so sind
aber das,
Eltern
das, das schwingt
nicht
schon dann durch, ja, dass es die, dass es Tatsache ist.
So. Ja, ja, also soll ja auch so, dass
und
sie schon
du druckst fast so, ja so ein bisschen rum und ist ja dann ja, so, ja, ja.
Ja,
also
und dass sie gesagt hat, sie hat erst gefahren, als sie dachte, sie könnte wieder
genau,
Auto
sie sagt
fahren
ihr dann nach
so
dem Motto, genau, sie bestätigt es ja indirekt, nee, sie sagt, ja, ja, so, ich merke ja gar nichts mehr, ja, ja, genau, also wird das schon ja gesagt. Und auch was du vorhin gesagt hast, Daniel, von wegen, dass sie nicht mit einem parallelen zweiten Telefonnotarzt rufen und so, das ist ja auch, finde ich, erstmal gut erklärt, weil die Mutter ja als, weil ich kenne mich ja aus, ich bin Profi, ich mache das jetzt mit dir am Telefon, geht das jetzt mit dir durch. In der Annahme ja aber auch, die Tochter sagt ja vorher, ich habe den Notarzt gerufen, was ja eine Lüge ist, das weiß sie ja im Moment nicht.
Ja.
Und dann stellt sich ja später erst raus, wo sie auch so fragt, so, sag mir bitte nicht, du hast den gar nicht gerufen. Und dann kommt ja erst nach einer Stunde Film raus, dass sie nirgendwo angerufen
ja
hat.
Aber das ja, weiß sie am Anfang. Aber André, wirklich, ich kann jetzt nur von uns ausgehen, aber ich saß mit meiner Frau da, und wir haben beide gesagt, einer von uns beiden hätte noch mal zusätzlich die Polizei
trotzdem
informiert.
Ja, ja,
okay. So. Weil,
ja,
also, ne? Wer weiß, wen meine Tochter angerufen hat, wer weiß, wo sie durchgestellt worden ist und so weiter. Vielleicht ist das noch ein ganz anderer Bezirk und sonst irgendwas.
Ja.
Ich hätte
ja, vor allen Dingen, wenn du als Sanitäterin unterwegs bist, willst du doch auch mit den Leuten aus dem Krankenwagen, dass die dir irgendwie was sagen können. Also wenn du als Profi irgendwo hinfährst, willst du doch nicht erst vor Ort dann mit den Leuten reden oder ja, so.
Also mich hat es irgendwie nicht gestört, weil der Film dann relativ ja schnell halt erstmal von diesem, die Mutter will am Telefon helfen, die glaubt, die Tochter hat wen gerufen, da ist gleich in fünf Minuten schon jemand. Und dann kommt ja schon eben diese Situation, okay, die hat wen totgefahren und wir wollen nicht, dass sie dafür belangt wird. Wir am liebsten wollen wir gar nicht, dass da jemand aufsteckt,
ja,
außer wir. Das fand ich alles okay, wie gesagt. Und jetzt ja, meine große Frage, jetzt mein Interesse ist jetzt vor allem, wie ihr das Ende wahrgenommen habt, weil, ja, und da stimme ich halt euch auch dazu, so, ich finde das Ende, also ich mag, nach dem Ende war ich so, oh krass, okay, jetzt habe ich alles verstanden, krass Konzept, mag ich, aber ja, im Grunde ist der Film dann quasi alles bis zum Ende ist eigentlich egal.
Weil
ja,
es dann alles eingebildet ist.
Negiert ist, genau. Also das Ende ist für euch schon auch, also es ist für uns alles, es hat gleich, ihr habt keine andere Interpretation als ich, dass quasi alles so eine Traumaverarbeitung war und am Ende haben, ja, sie haben ihre eigene Tochter überfahren, ne?
Nee.
Okay, doch, das ist das Ende. Habe ich sogar nachgelesen.
Nee, der Regisseur sagt ja selber, dass mehrere Dinger möglich sind.
Also ich hab das Ende jetzt so gesehen, die Tochter hat einen Unfall gebaut, wollte aussteigen oder sonst irgendwas, wurde selbst vom Auto angefahren, so sagt es der Polizist, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde dann aber halt in den Straßengraben geschafft. Und die Eltern, also meiner Ansicht nach, haben die vom Notarzt oder sonst irgendwem, haben die einen Anruf bekommen und sind quasi jetzt auf dem Weg zu dieser Unfallstelle. Und dieser Anruf ist von beiden irgendwie so eine Art Coping-Mechanismus, Foyer à deux und sonst irgendwas so. Weil die Stimme ist ja wirklich einfach Rosamund Pike von dieser anderen Frau.
Genau, und das war ja für mich so quasi der Twist des Films, dass du den Credits dann liest, dass diese beiden Stimmen ja, von diesem Ehepaar am Telefon, dass es auch von den beiden gesprochen war.
Genau.
Und das war für mich so, okay, die haben nie existiert, das waren quasi Einbildungen von ihren beiden. Also meine Deutung des Films war halt, oder ist halt, dass die irgendwie, also die Tochter hatte einen Unfall, es gab aber nie ein zweites Mädchen, die hatten nie jemanden überfahren. Und dass die Eltern dann hingerast sind, oder 93 km/h gefahren sind von mir aus, aber dass die halt hingeeilt sind. Und ich hatte das so verstanden, dass die dann wahrscheinlich, weil die Tochter eben unter Drogen auch noch stand und vielleicht dann eben da irgendwie am Unfallort rumgestrauchelt ist, dass sie dann ihre eigene Tochter quasi überfahren haben und der Film davor als eigentlich nur so ein Coping ist, um das quasi abzuwenden. Also sie haben sich eine andere Geschichte ausgedacht, um die Realität auszuweichen und haben halt ein zweites Mädchen dazu erfunden, irgendein komisches Ehepaar, was aber sie selber gesprochen haben. Und dass sie das selbst waren, aber das eigentlich jetzt nur wegcopen mit einer anderen Geschichte, die sie uns erzählen, um dem zu entgehen. So habe ich das gelesen.
Ich würde auch sagen, dass das die Lesart ist, die man am wahrscheinlichsten haben soll. Ich finde da gleichzeitig irgendwie geil und absolut beschissen, dass man einen Abspann lesen muss, um zu erkennen, wer jetzt welche Figur war. Und man daraus auch schließen muss, dass das noch irgendwas mit dem Film zu tun hat. Und nicht bei einem Film, der 60 Minuten im Auto spielt, aus Budgetgründen einfach war, dass die auch diese Figuren gesprochen haben. Also ich finde nicht, dass die Lektüre von Namen im Abspann dazu dienen sollte, einen Film verstehen zu können. Das ist irgendwie cheesy, finde ich. Das dann da zu erfahren. Und ich finde auch weil sie sind ja die ganze Zeit auf dieser Hello Road unterwegs. Die Polizei sagt am Ende, die wurde auf dieser Straße überfahren. Die sind ja auch in Panik da rumgefahren. Und deren Erinnerung ist ja auch zutiefst fragmentiert. Aber die Mutter hat ja auch ihren Job verloren, weil sie bei einer Patientin versagt hat. Deswegen muss sie auch die Antidepressiva nehmen. Warum kann sie dann aber am Anfang so gut ihrer Tochter helfen und bleibt dann auch so souverän, obwohl sie sich selbst als Krankenschwester, als Sanitäterin ja zutiefst misstrauen müsste? Ist das dann auch irgendwie Coping, dass sie dann doch irgendwie helfen will? Naja. Weil dann schafft sie es ja da auch wieder nicht zu helfen, aber es macht ihr nicht, sondern sie erklärt ja noch ganz nüchtern, ja, sowas passiert halt manchmal.
Naja, da kommt halt die glorreiche Idee, dass sie halt, weil sie ja eben Krankenschwester ist, das machen soll.
Der Vater aber sie ist ja nicht mehr krank, sie arbeitet ja nicht mehr.
Sie sagt aber auch am Anfang, dass sie das nicht will. Sie sagt halt, sie soll eigentlich mit dem Krankenwagen telefonieren und so weiter. Okay. Ja, also sie wehrt sich ja schon dagegen, dass sie das machen soll. Hm. Und das fand ich jetzt auch noch, wie gesagt, da habe ich es auch noch abgenommen so. Aber spätestens, wenn es dann heißt, okay, ich bleibe jetzt am Telefon, damit meine Tochter nicht noch weiter traumatisiert wird, würde ich halt zum Telefon greifen und würde halt dann sagen, okay, dann rufe ich jetzt halt nochmal die Polizei und den Notruf an, um zu sagen, hey, da wir wissen leider nicht genau, wo der Unfall ist, aber er muss auf der Harrow Road sein und so weiter. Ist bei Ihnen schon was eingegangen? Ist da schon jemand unterwegs? Sie wollten nur einmal sicher gehen und so weiter. Weil das ist die Fürsorge, das ist die, sag ich mal, Panik, die dann in mir hochkommt. Dass da halt nicht schnell genug jemand ist, der ihr helfen kann. Weil ich kann ihr nicht helfen. Und das ist ja so das Ding. Wenn diese Frau keine Krankenschwester wäre, dann würde sich diese Situation gar nicht ergeben. Und das ist ja das, was ich so sage. Ja, auf die beiden trifft die Situation vielleicht noch einen Moment lang zu. Aber spätestens irgendwann, wenn die schon da, keine Ahnung, 20 Minuten im Auto sind, weiß ich nicht, ob dann immer noch das so zutrifft, beziehungsweise ob das dann immer noch so legitim ist. So, ja,
verstehe ich schon. Ja. Verstehe ich schon. Wie gesagt, und ich habe auch zum Beispiel dann, als sie telefoniert haben, ich habe das an den Stimmen erstmal nicht erkannt, nämlich auch, dass das die beiden gesprochen haben. Aber da fing bei mir das eben auch an. Dann fing die an von wegen, ja, hier, das ist so ein alter Paganwald und Dings und Ritual. Und da war ich schon so, oh, okay, ist das jetzt hier Richtung Killist oder was? Und überhaupt, da war ich schon so, oh, in welche Richtung geht das? Wo ich irgendwie erstmal dachte, oh, bitte nicht so ein Kult, aber gleichzeitig irgendwie dann doch so rumgerätselt. Also irgendwie, das mochte ich alles schon. Und wie gesagt, letztendlich, ich finde, so was der Film dann erzählen will, was er macht und wie immer die Lesart jetzt haben will, ob sie es selber waren, ob es das ganze Zeit einfach nur trotzdem Hirngespinst jetzt war, auch wenn es jemand anders vielleicht war, wie auch immer. Also ich lese es auf jeden Fall so, dass der Film nichts Übernatürliches hat. Auch wenn sie am Ende dann durch den Wald fahren und die ganzen Bäume so wabern, das ist für mich alles nur in ihren Köpfen so Traumakram. Wie man es lesen will, war ich ganz froh, dass es dann nicht irgendwie hier, das ist irgendwie ein Cult Pagan Ground irgendwo, weil ich das doch irgendwie dann, glaube ich, noch cheaper gefunden hätte. Also das fand ich irgendwie alles schon okay. Wie gesagt, ich verstehe aber, dass man dann rückwirkend sagen muss, wenn das alles eben dann natürlich wieder Coping, Trauma, Bewältigung war, ist halt, wie gesagt, alles bis zum Ende eigentlich dann nichtig. Und das ist halt natürlich ein bisschen schade, rückwirkend.
Naja, vor allem, weil es halt so viele, sag ich mal, fragwürdige Entscheidungen, sag ich mal, relativiert oder irgendwie negiert. So, ne? Also, weil man kann ja jetzt sagen, ja gut, das war jetzt alles Einbildung und so weiter. Das hat wahrscheinlich nie alles so stattgefunden. Es ändert ja trotzdem nichts, dass es halt Entscheidungen sind, die ich fragwürdig finde. So, wenn man halt schon vorher dann die ganze Zeit propagiert, ich würde alles für mein Kind tun und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich müsste mein Kind jetzt, also ich habe die Entscheidung, ob ich mein Kind sich verantworten lasse oder es ein Leben lang mit einer Lüge leben lasse. So. Und das weiß ich nicht, was da muss ich dann, so schmerzhaft das ist, meiner Ansicht nach sagen, nee, dann müssen wir uns der Verantwortung stellen. Und ich als Vater, der außen nicht, also der, wenn sie jetzt irgendwie ins Gefängnis gemusst hätte, ich als Vater habe dann meiner Ansicht nach deutlich mehr Möglichkeiten, kann deutlich mehr helfen, wenn ich halt eben nicht im Knast bin, sondern draußen in der Freiheit, um halt eben Anwälte zu kontaktieren, mit Leuten zu sprechen oder sonst irgendwas. So, das ist dann halt die nächste Überlegung, die ich halt hatte. Und ich muss dann aber auch sagen, ich hätte es eigentlich gar nicht so schlecht gefunden, wenn das dann irgendwas in eine übernatürliche Richtung gegangen wäre, weil ich halt eben diese Entscheidung so nicht ganz nachvollziehen konnte.
Und aber ich finde schon, dass es eine übernatürliche Lesart geben könnte. Also ich finde diese psychologische, das ist wieder Trauma und so, ist schon realistisch. Aber diese Kindwoman ruft ja auch Maddie an und spricht mit ihr. Aber der Vater sieht sie auch. Also wenn das nur eine Projektion ist, wieso kann der Vater die auch wahrnehmen? Oder sind wir komplett die ganze Zeit im Wahn von der Mutter nur drin? Dann widerspricht sich aber irgendwie
alles. Ich glaube,
alles
in beiden.
Ich glaube, beide.
Sind das immer beide. Beide erleben das gleiche Trauma und verarbeiten das. Die haben gemeinsam eine Story kreiert,
ja, aber dann
in meiner Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung haben sie halt am Ende das Trauma, was sie sich selbst erzeugt haben, für meine Interpretation
verarbeitet, obwohl sie so gespalten als Ehepaar sind.
Nein, sie haben sich gemeinsam eine Story ausgedacht, die sie nach dem Film, was wir nicht mehr sehen, der Polizei erzählen, um eben zu vertuschen, dass sie ihre eigene Tochter totgefahren haben oder um es, sich damit beschäftigen zu müssen. Das ist meine Interpretation.
Ach so,
dass sie diese ganze Geschichte ausgedacht haben, sind da hingefahren, da waren noch andere Leute am Telefon, die haben die wahrscheinlich irgendwie umgebracht. So, das ist alles erstunken in ihrem Kopf. Das haben sie sich gegenseitig, die haben sich zusammen eine Geschichte ausgedacht, damit sie am Ende nicht damit umgehen müssen, was wirklich passiert
ist.
Das
oder,
ist meine Interpretation.
Oder sie schaukeln sich halt gegenseitig im Wahn hoch. Ne? Also die haben ja so beide Panik, dass ihrer Tochter was passiert ist. Und wir müssen ja auch bedenken, unter welchen Umständen ist der Tochter was passiert. Man hat der Tochter gesagt, dass sie zu jung ist, um ein Kind zu kriegen und dass sie es halt eigentlich abtreiben soll. Und sie soll es schon gar nicht irgendwie ihrem Freund erstmal sagen, den der Vater wohl auch noch irgendwie, zu dem der Vater auch wohl noch einen latenten Rassismus hegt. So, die ist ja wohl offensichtlich im Streit und in wirklich in einer Chaos-Situation. Wir sehen ja die zerbrochenen Gläser und so weiter, ist sie ja abgehauen. So, ne? Also die Eltern geben sich ja eigentlich die Schuld dafür, dass dieser Unfall jetzt passiert ist, weil sie haben sie ja so gesehen fortgetrieben und aus dem Haus getrieben. So sind Eltern.
Da habe ich mich auch, ob das so latenter Rassismus war oder ob das halt eher demonstrieren soll, dass er sich nicht für den Partner interessiert, weil die ja alle das so hindrehen, als ob der Partner halt ein Arschloch wäre, aber gleichzeitig haben sie sich auch nicht mal wirklich mit ihm auseinandergesetzt.
Ey, dadurch, dass wir hier am Ende des Films so eine Art Seelenstriptease erlebt haben, lese ich das als, der Vater ist latent rassistisch. Die hat was,
ja,
der hat
ich was auch da, eher, aber es, ja.
Der hat was dagegen, dass seine Tochter mit einem, was ist er, Tscheche, Pole, ich weiß nicht, zusammen ist so. Das ist halt, weil er da hat irgendwie ein Vorurteil. Ich will nicht sagen, dass er es gegen alle Ausländer hat oder so, aber ich will nur sagen, da hat er auf jeden Fall.
Ja, oder dass er das halt nutzt, um den zu diskreditieren, dass er halt das auch als rassistisches Element nutzt.
Und wie gesagt, ich könnte mir halt wirklich einfach vorstellen, die fangen ja an, was ist das, warum machst du nicht das und da und zack, zack, zack und es geht immer weiter, was könnte passiert sein? Der Vater, der symbolisiert es ja eigentlich gut, sie könnte das haben, sie könnte das gemacht haben und das hast du gesagt und was weiß ich so. Also die geben sich ja gegenseitig schon irgendwo gleichzeitig Schuld, als machen sie sich auch gleichzeitig irgendwie, bauen sie sich immer ein weiteres Horrorszenario nach dem anderen auf. Und jedes Mal, wenn einer irgendwie eine Idee mit reinwirft, sagt die andere, oh, dann könnte aber das und das und das passieren. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das hier so eine Art gemeinsamer Wahn ist, der sich immer höher schraubt, bis die Frau halt dann merkt, ja, fuck. Ja, oder bis sich halt das Unterbewusstsein der Frau meldet und sagt, ey, nee, was ihr hier macht, ist falsch.
Ja, das finde ich auch völlig valide. Also das mag ich ja auch, dass er so, ich mach mal meine übernatürliche Interpretation weiter, weil diese Kindwoman sagt ja auch immer so Sachen wie, ich werde sie korrigieren und so. Also das kann auch wieder Schuldgefühl sein von Maddie, dass sie als Mutter versagt hat, aber man hört sie auch oft so außerräumlich. Also sie ist ja nicht immer am Telefon, manchmal hört man die Stimme so komplett im Raum. Dann ist ja diese Straße, die Hello Road, die irgendwie alle Heiligen symbolisieren soll, wo dann irgendwie die Grenze zur anderen Welt besonders dünn wird. Das fand ich irgendwie alles ein bisschen strange. Und alles, was die Kindwoman sagt, sind ja keine normalen Dialoge, das sind ja so archetypischen Aussagen. Sie gehört mir, ich korrigiere sie. Das ist ja kein inneres Selbstgespräch oder keine innere Traumaverarbeitung, auch nichts, was du der Polizei später erzählen kannst. Da war eine Frau, die hat gesagt, die wird unser Kind korrigieren, sondern es ist ja wie so eine übernatürliche Entität. Deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, auch wenn ich das sehr fast-stretch finde, dass halt die Tochter doch von dieser Anderswelt, von diesem Kind Woman irgendwie entführt wurde und die Eltern halt einfach Opfer sind und nicht Täter, aber es ihnen niemand glauben wird. Sie werden ja immer als Täter wahrgenommen werden.
Ich habe auch, wie gesagt, das meine ich. Ich fand eigentlich den Moment, wo die Tochter sagt, oh, sie verändert ihr Gesicht oder irgendwie sowas, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt ein Zombie oder sonst irgendwas so.
Da dachte ich auch immer was Dämonisches oder ein Kult oder so.
Ja. Und da wäre ich vollkommen fein mit gewesen, weil es ist ja der führt ja durch diesen Wald und da waren ja Hexen und keine Ahnung, da wird ja auch nochmal thematisiert. Ich hätte tatsächlich kein Problem damit gehabt, wenn es völlig in die übernatürliche Richtung geht. Mhm. Ich muss sagen, anhand der Elemente, anhand der Dinge, anhand der Geschichte, die mir dieser Film oder Situation, die mir dieser Film an die Hand gibt, gehe ich dann doch aber eher von diesem Coping-Mechanismus und von dieser Verdrängungsmechanismus aus, als eben von einer übernatürlichen Geschichte.
Ich auch, aber ich kann mir dieses Übernatürlich noch so draufpropfen, weil im Prinzip ist es ja auch fast egal, ob sie als Eltern versagt haben oder ob sie als Eltern versagt haben, damit leben müssen, aber auch noch wissen, okay, diese Kind Woman hat unsere Tochter mit in die Underwelt oder wie auch immer man das nennen will, mitgenommen, um sie da zu korrigieren, dass so eine Hexe quasi die Tochter retten kann, was ihnen unmöglich erschien. Ja, weil das finde ich so, aber wenn der Film nicht aus Irland wäre und nicht Hello Road heißen würde, wäre ich auch nicht auf so einen Ansatz gekommen, also.
Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was das Nummernschild von dem Auto bedeuten könnte? Weil das
666? Nee, was hat's denn für ein Nummernschild?
Ja, das war, warte mal. Am Ende war es SFU und vorher ist es irgendwie LAIR, glaube ich, oder so.
Layer? SFU-Layer. Ja. Also wie geil das wäre, wenn so ein Film dann jetzt irgendwie das Kennzeichen interpretiert werden müsste für so eine, wenn sich das
Twist, Anführungszeichen, mache ich gerade mit meinen Händen, wenn der Twist schon im Nachspann ist, dann kann ich mir das auch
so
tragen.
Ja, also so ein Film, der sich so komplett ernst und getragen gibt und dann ist alles in so Easter Eggs versteckt. Bei einmal muss man auch kurz pausieren und die Bäume ergeben dann auch das Wort Hölle.
wie bei Midsommar, wo du im Busch was siehst.
Ja, ich dachte, das wäre vielleicht ein Anagramm für irgendwas, Failure oder irgendwie sowas, weil.
Ja, weil das Ding ist nämlich, also auf sowas, ich habe leider nicht aufs Dings geachtet, aber ich habe mir das Navigationssystem vom Auto immer angeguckt und es ist halt der 31. Oktober. Also sie fahren auch an Halloween da lang. Was ja auch entweder auch nur ein Gag ist oder halt wirklich bedeutet, weil in Halloween wird ja wirklich diese Grenze zu dieser Welt, das ist ja Allerheiligen, dieses Hello-Ding, dass das da so ganz dünn wird. Aber dafür hat der Film halt auch wieder nicht genug Material, sodass ich eher glaube, dass ich das reininterpretieren möchte, um ihn für mich irgendwie reichhaltiger zu machen und nicht nur dieses, weil das, ich hatte ja vorher schon so ein bisschen Angst, dass das, ich nenne es für mich immer, dass It Comes at Night Problem ist. It Comes at Night ist ein super Film, aber das habe ich ja schon 100-mal gesehen, es war halt bloß 90-mal schlechter. Und das reicht dann aber auch irgendwie nicht, dass es halt auch wieder diese Schuldbewältigungssache ist, die dann ja doch relativ plain dann irgendwie ist, weil das ist halt in den letzten Jahren sehr, sehr oft, dass es am Ende doch nur eine Metapher für Schuld ist oder Versagen oder Elternliebe, die nicht genug war oder so. Also es läuft dann doch immer auf so Auflösung hinaus, wo man halt wirklich, also sagen wir ja auch alle, dass wir so dachten, ach, wäre auch geil, wenn es jetzt ein Kult wäre oder so. Also, dass man irgendwie sich auch nicht wie bei Red Sonja irgendwie mehr erwartet, aber dass es nicht wieder eine Metapher für das ist, was man sich schon insgeheim irgendwie ein bisschen gedacht hat.
Ja, und ich bin auch müde von Metaphern, aber hier hat es mich irgendwie nicht gestört.
Ich habe auch doch, so, also konzeptuell.
Mich dann doch irgendwie als Konzept, wie gesagt, für mich war das irgendwie wirklich fast so Uncut Gems-mäßig. Ich saß wirklich die ganze Zeit da und war irgendwie on the edge. Irgendwie hat mich das erwischt. Ich weiß nicht, warum.
Aber ist auch nice. Also das
aber mich hat es irgendwie bekommen. Gut. Und da wir jetzt auch schon wieder 40 Minuten über den Film sprechen, also irgendwas muss er ja auch schon wieder haben, ne? Also dass wir interpretieren, was wir an kleinen Nuancen, an Dialogen, an also er ist ja auch so ein bisschen sich egal. Das ist schon mal mehr als manch anderer.
Ja, also ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel von einem Film, wo mir das drüber reden mehr Spaß macht, als den Film geguckt zu haben.
Das muss ich auch sagen. Weil
vielleicht so ein bisschen, ja.
Ich fand ihn auch, ich muss leider sagen, so sehr ich diese Situation da annehmen konnte, so sehr ich mir meine eigenen Gedanken gemacht habe, ich fand ihn schon dann irgendwo gestreckt, weil er leider ein bisschen zu wenig aus den ganzen Dingen da rausholt. So, ja. Oder diese Entscheidung auf der Mitte, plötzlich das alles so vielleicht übernatürlich wirken oder sein zu lassen. Ja, ne? Also irgendwie muss da für mich noch ein bisschen mehr Futter kommen. Ich fand, da waren dann halt leider zu viele Phasen dabei, die irgendwie nichts mehr gebracht haben oder die halt irgendwie mit so Sinnlosigkeiten verschwendet werden. Jetzt mal ehrlich, ey, die Szene, wenn sie da die Zigarette aus dem Etui rausholt und sich die Kippe anzündet. Und er dann irgendwie, wie kannst du jetzt hier rauchen? So, wo ich mir denke, Alter, halt doch's Maul.
Fand ich aber trotzdem dann in Anführungszeichen lustig, weil natürlich dann im letzten Bild, was ist dann? Sie sitzen am Krankenwagen, wer raucht?
Er. Aber, weißt du, das so, dachte ich mir so, nee, Mann, selbst meine Frau, die Nichtraucherin ist, hat gesagt, lass die Frau doch jetzt rauchen. So, ja. Also, Die muss ja auch erstmal in der Situation.
Ja, das ist halt so typischer, das ist ein typischer Filmdialog.
Und das meine ich.
Wann hast du wieder angefangen?
Davon macht der Film leider halt immer so viel. Ja, ja. Das ist leider blöd, ey. Lass dich lieber über die Sachen diskutieren. Redet miteinander. Ja. Aber jetzt macht doch
nicht. Ja, genau, das meine ich ja. Redet miteinander und sprecht nicht nur die ganze Zeit.
Genau, aber jetzt lass doch nicht so einen Quatsch. Ey, dann raucht sie jetzt eine Kippe. Ihre Tochter hat einen schweren Unfall gemacht und keine Ahnung, Alter. Jetzt.
Ja.
Ja, also. Wirklich, selbst die Nichtraucherin hat dafür Verständnis.
Ja. Ja, und das soll halt eher so zeigen, dass sie sich entfremdet haben, dass ihm das nicht auffällt. Aber das ist so, also das ist halt filmisch einfach.
Ja,
das ist so filmisches
beziehungsweise
Erzählen.
Soll ihn charakterisieren halt. Er ist ja auch ein sehr herrischer, er will bestimmen. Er sagt ja sogar auch dann, er will in Kontrolle sein. Ne? Das sagt er ja mehrfach im Film. Ihm ist es wichtig, alles unter Kontrolle zu haben. Er will steuern, er will verantwortlich sein für alles. So, das soll ihn damit halt charakterisieren. So, er will die Kontrolle haben, er will wissen, wann sie raucht, warum sie wieder raucht, warum er nicht weiß, dass sie wieder raucht. So, ja. Aber es ist halt nicht organisch so richtig, das stimmt schon.
Gut, dafür war das jetzt mal organisch die falscheste Ansage des Jahres.
Mit der kürzesten Folge?
Ja.
Naja. Ja.
Ja. Ja, der Teufel liegt im Detail.
Knapp verschätzt naja, 40 Minuten.
No.
Ja, so. Ich glaube, wir machen hier an dieser Stelle
Spoiler-Ende.
Ja.
Ja, Spoiler-Ende und auch Podcast-Ende, oder?
Ja, ich denke doch.
Wir haben viel gesagt zu diesem Film, zu dem wir eigentlich gar nicht so viel reden wollten. Aber ja, ich gebe Tilo recht. Ich glaube, das Diskutieren über diesen Film macht einfach viel mehr Spaß als eben vielleicht der Film an sich. Aber nichtsdestotrotz erregt er diese Diskussionen an und das kann man ihm schon auch jedenfalls zugute halten. Gut.
So, Word.
André, dann schaute doch nochmal aus, wer hier neu bei Steady am Start ist.
Ja, natürlich wieder ein kleiner Gruß an unsere Neuankömmlinge seit der letzten Folge. Vielen Dank geht raus an Nikolas, Felix und Ludwig für den Steady-Support. Vielen, vielen Dank an euch für die Unterstützung da. Wenn ihr auch dabei sein wollt in unserer neuen Steady-Runde, dann checkt mal support.genre-geschehen.de aus oder auch in den Shownotes findet ihr den Link. Da gibt's dann Early Access auf unsere Episoden und auch Audioflix. Wir haben letzten Monat mit Heavy Metal gestartet. Das Voting für den zweiten jetzt im September läuft gerade. Ja, Audioflix bedeutet natürlich, wir gucken einen Film, kommentieren ihn live und ihr könnt euch das dann anhören, während ihr auch den Film eben schaut und habt uns dabei im Ohr, wie wir allerlei Trivia und Quatsch erzählen. Und es sieht aktuell aus, als würden wir im September über den Klassiker Krull sprechen. Zumindest das Voting tendiert da gerade sehr stark hin.
Was für den guten Geschmack von euch spricht.
Ja, Felix.
Daran haben wir nie Zweifel.
Ja. Und ich hoffe, ich habe Bock drauf. Ich habe echt Bock drauf. Ich habe gestern
nochmal. Ich habe ihn wirklich ewig nicht gesehen.
Ich habe ihn auch.
Zum letzten Mal in den 90ern. Also.
Oh nee, gut, so lange ist es nicht her. Aber ja, bei mir ist es auch schon echt ein paar Jahre her. Und ich habe richtig Bock drauf.
Ja, das sieht alles danach aus. Ich glaube, das ist relativ safe, dass das cool wird, ja.
Ja, und falls ihr da auch Bock drauf habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr quasi uns bei Discord irgendwie begleitet oder halt vielleicht sogar auch dann bei Steady euch anschließt. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Wertung und jedes Feedback auf zum Beispiel Spotify, iTunes, YouTube, was weiß ich, wo das hier alles gezeigt wird. Ich habe gehört, was war letztens das Problem? Deezer, ne? Deezer war so ein bisschen eine Schwierigkeit.
Ja. Deezer schiebt die Folgen immer relativ spät erst hoch, teils einen Tag später. Da können wir aber, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das tut mir leid. Also wer bei Deezer hört, muss teils bis Mittwoch warten. Das macht unser Hoster automatisch und scheinbar ist da einfach ein Delay drin bei denen.
Ja.
Da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Und ich bin auch dabei, bald gibt's uns auch noch mal ordentlich richtig bei YouTube Music. Also bin gerade dabei, unsere ganzen Sachen bei YouTube hochzuladen als Podcast quasi. Das ist ein bisschen fummelig. Aber auch das geht bald. Da bin ich dran.
Ja. Das heißt, wir haben dann einen Genre-geschehen YouTube-Kanal?
Genau, also man braucht halt einen YouTube-Kanal. Also das bei YouTube sind ja Podcasts mit Video verbunden. Also du brauchst einen YouTube-Kanal. Und dann da hast du quasi eine Playlist, die läuft dann als Podcast. Und dann tauchst du auch in YouTube Music in der App auf unter Podcast. Aber gleichzeitig musst du auch einen YouTube-Kanal haben. Genau.
Okay. Hört. Nice, nice. Ja, seht ihr? Es kommt das noch mehr auf
richtig,
euch zu.
Das richte ich gerade ein, damit auch alle da mal dann, wer da sein, also statt Spotify und Co. eben YouTube Music nutzt, damit ihr uns dann da auch mal vernünftig findet. Genau.
Ja,
nice.
So. Und auch nochmal der Hinweis, weil ich tatsächlich auf der Gamescom Dosenbeats mehrfach angesprochen wurde, auch zum Thema Genre geschehen. Nur noch einmal zum Hinweis für alle, wirklich, ne, weil das irgendwie ein, zwei Mal immer Thema war in Gesprächen. Diese Folgen hier bleiben weiterhin kostenlos, ne? Also wir hatten wirklich welche Angst, dass hier bald der ganze Podcast irgendwie auch Paywall wird. Diese regulären Folgen dienstags bleiben kostenlos, ja? Ihr kriegt die bei Steady ein bisschen früher höchstens, aber die kommen nicht hinter der Bezahlschranke, da müsst ihr wirklich keine Angst haben.
Ja, hinter die Bezahlschranke kommt nur mehr, aber nicht das, was bisher eh schon existiert.
Genau, wir schließen nichts weg, es kommen nur neue Sachen.
Genau, wie zum Beispiel eine neue Quizfolge nächste Woche. Für die wollen wir uns jetzt gleich noch ordentlich vorbereiten, beziehungsweise seelisch oder mental darauf vorbereiten. Und deswegen sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Ciao, macht's gut.